Eigentlich hätten wir heute ja mit dem Hihi einleiten müssen statt dem Klatschen.
Das hast du sehr schön gemacht, Sebo.
Ja, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich mir vorhin extra noch mal eine Pepsi hole und dann während des Podcasts erwähnen, dass ich an einer Pepsi süpple. Und dann habe ich mir aber gedacht, weil ich habe das auch gelernt, als richtiger Michael Jackson-Fan hätte ich ja keine Pepsi getrunken. Denn er hat ja zwar Werbung dafür gemacht, aber das Gesöff nie angerührt. In einem der Spots kann man sehen, wie er Pepsi trinkt, habe ich gelernt. Also ist der wahre Michael Jackson-Fan derjenige, der den Verzicht übt oder so.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi, hallo.
Hi, und ich bin Sebo.
Hallo Sebastian.
Hi Markus. Hallo Tobias. Das hat so nicht funktioniert. Das, unsere Chemie stimmt einfach nicht mehr.
Dazu sage ich, hihi.
Au. Ich kann hier nicht so laut rummeicheln, das machen die Kinder nebenan.
Na. Uns ist da etwas zu Ohren gekommen, und zwar aus zahlreichen Kommentaren und anderen Rufen ist uns zugetragen worden, dass wir doch mal wieder ein Sega-Spiel besprechen sollen, denn es gab da tatsächlich
Sega
die ein oder andere Bitte, die uns da erreicht hat. Und unseren Markus, den wird das ja als Sega-Kind besonders freuen, glaube ich. Du warst ja Sega-Kind, oder? Ja.
Ich weiß nicht. Also schön, dass du es erwähnt hast. Also ich möchte das nochmal sagen, weil viele wissen das ja gar nicht. Ich war Sega-Kind.
Ah ja, gut.
Wusste ich noch gar nicht.
Haben wir das auch geklärt? Und weil wir ja unseren HörerInnen gar keinen Wunsch abschlagen können, kommen wir dem natürlich heute nach und sprechen mit Moonwalker über ein Spiel, das ja auch ansonsten ganz gut eigentlich in die Zeit passt, denn im Frühjahr ist ja erst der Michael Jackson-Film ins Kino gekommen.
Das muss doch gerade erst so 2-3 Wochen her sein, oder?
Ja, das ist noch nicht so lange her.
Ich weiß, dass mir gefühlt 3/4 meiner Schüler erzählt haben, als sie herauskam, dass sie am Wochenende ins Kino gehen, um sich einen Michael Jackson-Film anzugucken, was mich geringfügig überrascht hat. Aber es gab wohl ein virales Leute tanzen Michael Jackson Tänze vorm Kino Video und dann war der plötzlich wieder auf dem Level und so geht das ja heute. So
ja,
TikTok
ja.
Und dann läuft das.
Ja, und auf den Zug springen wir natürlich auf und reden auch über Michael Jackson und damit sprechen wir über ein Spiel, das so eigentlich gar nicht funktionieren dürfte. Ich meine, ein Popstar als Spielfigur, Gegner, die nicht verprügelt, sondern weggetanzt werden. Kinder in Schränken, Kinder in Autos, Kinder in Grabsteinen, ein Schimpanse, der uns den Ausgang zeigt und irgendwann verwandelt sich Michael auch noch in ein Raumschiff?
Kein Problem.
Wobei Kinder, es ist ja immer der Klon, er rettet ja aus Gründen immer das gleiche Kind.
Das stimmt.
Ich glaube, hab das Gefühl, das rennt halt aus dem Bildschirm raus und versteckt sich dann am nächsten Ort. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber ja.
Naja, auf jeden Fall ist Michael auf vielen Ebenen wichtig. Er ist Popgeschichte, er ist Kindheitserinnerung, er ist irgendwie auch Genie. Ja, es gab später Kontroversen, aber für diese Folge, da schauen wir uns die sehr spezielle Zeit an, in der das Spiel entstanden ist. Sebo, möchtest du uns mal die Key Facts runterrasseln?
Die habe ich natürlich auswendig gelernt. Also, wir reden über Michael Jacksons Moonwalker. Das wurde von der Sega R&D 2 Abteilung entwickelt und auch von Sega of America. Das war die Mega Drive Variante. Und es gab noch eine Arcade Variante, die wurde von Triumph International entwickelt. Das Ganze hat Sega gepublished. Das ist im Jahr 1990 erschienen. Und wir können das Genre grob beschreiben als Action-Plattformer-Lizenzspiel, Tanz, Beat'em-up, Dingsbums, Smooth Criminal Simulator. Das Ganze gab es auf dem Mega Drive oder dem Genesis, wenn wir uns in Amerika befinden, der Arcade, und zwar auf einem System 18. Das musste ich erstmal googeln. Ich kannte nämlich nur System 16. 18 ist quasi die gepimpte Variante davon und kann noch ein bisschen mehr Farben und Sprites und Gedöns. Dann für das Master System erschienen, dem Amiga, natürlich der wichtigsten aller Plattformen, dem Atari ST, gab es auch offenbar für DOS und eine Game Boy Variante, aber die lassen wir, glaube ich, unter den Tisch fallen.
Es gab doch noch eine Sinclair oder C64-Variante gab es, glaube ich, auch. Aber die sind alle nicht die gleichen Spiele. Das möchte ich nur ganz kurz zwischenschieben. Wir konzentrieren uns auf die Mega Drive Genesis-Variante. Die Master System-Variante ist zumindest noch ähnlich zur Genesis-Variante. So, Sebo, weiter.
Jetzt muss ich mich wieder zurückerinnern. Wo war ich denn?
Beim Release-Date.
Genau, das war nämlich im Juli 1990 in der Arcade. Die Mega Drive-Variante erschien in Japan am 25. August 1990, in Nordamerika im August 1990, da wissen wir es auf einmal nicht so genau, und in Europa im Januar 91. So, jetzt wisst ihr, was es ist, wer es gemacht hat, wann es erschienen ist und auf was es erschienen ist. Ja, und bevor wir uns dem Spiel weiter zuwenden, machen wir wie immer eine zeitliche Einordnung und beamen uns gemeinsam mit solcher Wabbelhandbewegung zurück ins Jahr 1990. Das heißt, ich bin 10. Wie alt seid ihr denn 1990?
Ich bin 11.
Ich bin 12.
Wow.
Krass. Also fast schon mit Schnubbi wahrscheinlich denn schon. Also so dem leichten ersten Pflaum. Ganz cool. Okay. Also ja. Ich bin 10. Das ist ja total toll. Okay. Sehr schön. Nach dieser Zeitzurückbeamung würde ich sagen, lassen wir doch unserem Mittelmann hier, Tobi, mit 11 den Vortritt. Was gab's denn da so im Spielebereich in der Zeit?
Boah, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ist schon so lange her. Also 1990. Das ist ja im Gaming so ein Übergangsjahr. Also die 8-Bit-Zeit, die ist noch nicht so ganz weg. Die 16-Bit-Zeit aber schon voll da. Das Mega Drive versucht sich gerade als die coolere, schnellere oder erwachsenere Alternative zu Nintendo zu positionieren. Und Sega ist irgendwie mittendrin in dieser Phase, in der man gefühlt alles ausprobiert. Also Arcade-Ports, Disney-Lizenzen, Maskottchensuche, Hashtag Sonic, Sportspiele, Beat'em-Ups und. Und eben ein Michael-Jackson-Spiel. Aber um das nochmal so ein bisschen zu framen, erwähne ich nochmal so ein paar Spiele, die ebenfalls rausgekommen sind. Ich habe es gerade gesagt, Disney-Lizenzen. Castle of Illusion ist erschienen, also starring Mickey Mouse auf dem Mega Drive, haben wir schon mal drüber gesprochen. Golden Axe ist auf dem Mega Drive erschienen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Streets of Rage, ebenfalls 1990 erschienen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Sonic the Hedgehog ist ebenfalls, naja, streng genommen 91, da wollen wir mal nicht so sein. Immerhin steht ja Sega kurz davor, endlich das Maskottchen zu finden, das dann Alex Kidd nie wirklich sein durfte. Super Mario World ist erschienen, zumindest in Japan, und Monkey Island auf dem PC ist rausgekommen.
Ja, was habt ihr denn davon gespielt? Habt ihr irgendwas in der Zeit damals tatsächlich auch selber gespielt? Also ich kann das total kurz machen. In meinem Fall war das Monkey Island. Den Rest, nein, ich hatte ja keine Konsole. Ich durfte ja nicht.
Nee, bei mir auch erst sehr viel später. Also 1990 habe ich, glaube ich, noch nichts von dem gespielt, außer Monkey Island vielleicht. Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Und sowas wie Super Mario World oder Sonic kam bei mir auch erst ein, zwei Jahre später auf den Schirm. Ich hatte aber auch nicht so viele Leute im Umfeld, die Sega-Konsolen hatten.
Zählt Kaufhaus?
Ja,
du hast das dann ja irgendwie gespielt.
Dann habe ich auf jeden Fall Sonic gespielt. Monkey Island kam dann wahrscheinlich relativ früh, als ich einen Amiga hatte. Also so, ich glaube 91 war das. Und in der Zeit kam dann auch Golden Axe. Das habe ich auch auf dem Amiga gespielt. Aber den Rest, den habe ich erst viel später gespielt.
Ja, geht mir auch genauso. Also Monkey Island hatte ich, glaube ich, sogar im Original. Ich weiß, ich hatte 1 und 2 als Originalspiele. Ich müsste also 1 für den Atari gehabt haben. Fand ich auch damals super, super geil. Das weiß ich noch. Und Sonic habe ich auch im Kaufhaus gespielt. Und Golden Axe gab es ja auch für den Atari. Das heißt, das werde ich da auch irgendwie gespielt haben. Ob das jetzt direkt 1990 war, weiß ich aber nicht. Und den ganzen Rest konnte ich immer nur in der Powerplay bewundern. Denn ich hatte ja keinen Zugang zu irgendwelchen Konsolen, da meine Eltern das ja nicht so hot fanden.
Traurig, traurig.
Ja, ich fand's sehr schade.
Was war denn im Filmbereich los damals?
Naja, wer es nicht so mit Games hat, der ist vielleicht mal ins Kino gegangen in der Zeit. Ghost ist rausgekommen mit Patrick Swayze. Pretty Woman ist erschienen. Total Recall lief im Kino. Kevin allein zu Hause. Haben wir schon drüber gesprochen in der letzten Weihnachtsfolge. Vorletzten, glaube ich.
Ja.
Stirb langsam 2 ist erschienen. Und der erste Turtles-Film, also der erste reale Turtles-Film, kam ebenfalls im Kino. Und auch da merkt man, die 90er fangen hier gerade an, aber die 80er sind doch noch überall. Also große Stars, ganz, ganz viel Style. Total Recall zum Beispiel kommt auch noch aus dieser völlig überdrehten 80er-Action-Welt. Pretty Woman setzt Maßstäbe im Bereich Rom-Coms. Und genau da in dieser Zeit passt Moonwalker als Film und Spiel irgendwie ganz gut rein. Auf der einen Seite vollkommen kindisch, überteuert und überdreht, sentimental und auf der anderen Seite aber technisch total ambitioniert und dabei völlig überzeugt von sich selbst. Also das war ein echter Clash, ein echter Schmelztiegel damals in den sehr frühen 90ern.
Ich möchte den Turtles Realfilm unbedingt nochmal ganz kurz erwähnen. Das war ja das Ding damals für mich, ne? Boah, habe ich mich auf diesen Film gefreut. Ach, herrlich war's. Und ich finde, den kann man auch heute noch gucken. In der deutschen Synchro stören nur diese merkwürdigen Geräusche beim Prügeln, mit denen sie das ein bisschen runtergecrunched haben, also die Gewaltlevel und das ein bisschen kindischer gemacht haben. Aber ansonsten ist der tatsächlich immer noch gut und für mich der beste Turtles-Film, den es gibt. Bis heute. Traurig eigentlich.
Okay. Ja, ich war nie so ein Turtles-Fanboy. Daher kann ich mich da gar nicht so dran erinnern. Ich habe den, glaube ich, auch schon mal gesehen, aber da verlässt es mich dann auch. Also ich bringe das eher dann durcheinander, was dann noch so kam. Aber ja, hat sicherlich seine Fans, wie man sieht an dir.
Mhm.
Aber schauen wir doch nochmal kurz in die Charts. Was war denn da so los?
Ja, da gab es nicht nur Michael Jackson. Also 1990 gab es ja sowieso keinen Michael Jackson. Der kam erst 91 mit der Dangerous raus. 1990, da war ganz groß in Deutschland Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim.
Yeah.
Auch die Wildacker Herzbuben mit Herzilein, vielleicht kennt man es noch.
Klassiker, ja.
Ganz schlimm. Aber es gab auch ein bisschen coolere Musik. Snap, The Power, Roxette, It Must Have Been Love. Wir haben ja eben gerade schon Pretty Woman erwähnt. Das war ja der Song damals. Und Vanilla Ice mit Ice Ice Baby. Ja, Dangerous, wie gesagt, kam erst 91. Ja, und musikalisch, da sind die 90er ähnlich spannend, wie es beim Film gewesen ist. Die 80er, die sind noch zu spüren. Aber Dance wird massentauglich, ne, mit Snap und The Power. Und Hip-Hop kommt endgültig im Mainstream an. Und natürlich ist Michael Jackson noch der King of Pop, aber eben nicht mehr der unantastbare Thriller-Michael. Der muss sich hier schon neu behaupten. Aber naja, gut, 91 kam dann ja Dangerous. Es wird schon alles gut. Und, alles gut, wie waren das bei uns damals? Wie haben wir Michael Jackson wahrgenommen? Wie haben wir Moonwalker wahrgenommen? Film, Spiel, haben wir das überhaupt wahrgenommen? Sebo, ich glaube, du bist der größte Michael-Fan von uns, oder?
Kann sein. Also ich fand auf jeden Fall, zu der Zeitpunkt fand ich Michael Jackson ganz großartig. Meine ersten beiden selbst gekauften Musikkassetten waren tatsächlich Thriller und Bad. Mhm. Ich weiß noch, dass ich mir die beim lokalen Unterhaltungsladen, ich weiß gar nicht, ich habe da in Ostdeutsch-Scharmbeck gewohnt, keine Ahnung, was das für einer war, vielleicht so ein Karstadt oder sowas, da musste ich mir die bestellen. Und das ist als Kind ja ganz schrecklich, wenn man auf Dinge warten muss. Und ich bin halt dahin und habe mir diese beiden Kassetten, ich habe da immer Kassetten bestellt. Ich habe ja auch nach und nach alle Otto-Kassetten bestellt damals, glaube ich.
Okay.
Und was für ein, wie hieß denn nochmal Nippel durch die Lasche? Wer war das denn nochmal?
Mike Krüger.
Mike Krüger, ja, genau. Aber halt unter anderem auch Michael Jackson, das war meine erste selbst gekaufte Musik. Und ich fand das total großartig. Ich fand den total cool. Er sah auch so cool aus und war sehr angetan. Ich habe auch die Dangerous, die du erwähnt hast, die habe ich mir dann sogar schon auf CD gekauft. Ich habe, glaube ich, 90, 91 meinen ersten CD-Player bekommen und die Dangerous war auch eine der ersten Sachen, die ich mir dann gekauft habe. Fand ich nicht mehr so toll wie die anderen beiden, aber naja, das steht ja auch gar nicht zur Besprechung. Und ansonsten, von dem Film habe ich, glaube ich, wie von jedem Film, von dem ich irgendwie erfahren habe, aus der Kino-News von McDonald's erfahren. Die fand ich damals total toll. McDonald's hatte früher so eine Kino-Zeitung und die habe ich geliebt, die ich auswendig gelernt und ich glaube, da habe ich auch von dem Batman-Film damals erfahren und sowas und halt auch von dem Moonwalker. Der musste auch aufgetaucht sein. Den Film habe ich erst irgendwann später gesehen. Weiß ich nicht. 14, 15 oder sowas.
Mhm.
Also nicht akut direkt. Und von dem Spiel wusste ich natürlich, weil ich ja, wie gesagt, die Powerplay auswendig gelernt habe jeden Monat. Und da wurde es natürlich besprochen. Und ich fand das schon ganz cool, dass es das gab. Aber für mich war das nicht greifbar. Ich wusste auch bis vorher nicht, als wir es vorgelesen haben, dass es eine Atari ST-Fassung gab. Sonst hätte ich wahrscheinlich versucht, da irgendwie dran zu kommen. Aber ich wollte ja eh einen Mega Drive haben. Und das wäre ja natürlich ganz fein gewesen. Wahrscheinlich hätte ich es auch spielen wollen. Also ich hab das relativ zeitnah erfahren. Ja, ansonsten zu Mike, glaube ich, fand ich großartig. Also ich finde es immer noch toll, ich finde die Musik immer noch ganz fantastisch. Ich habe mir in Vorbereitung mit dem Podcast den Film auch nochmal angeschaut. Und der beginnt ja mit so einer Zusammenfassung und diversen Live-Auftritten. Und da muss ich sagen, hatte ich wirklich Gänsehaut. Also einfach auch, wenn man sieht, wie er die Massen so zieht und wie groß diese Konzerte waren. Und ich weiß gar nicht, welcher Song am Anfang lief. Ich auf jeden Fall, dass der mich total gekickt hat, weil ich ihn gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Markus, weißt du das noch? Du hast das doch auch irgendwie aktuell gesehen, der bei den Live-Auftritten läuft?
Nee, weiß ich gerade auch nicht.
ist keine Schnulze, ist nicht Heal the World oder sowas, aber es war schon auch irgendwas mit, ist nicht Man in the Mirror gewesen.
Ich weiß es nicht mehr.
Ist ja auch nicht so. Wir reden da bestimmt nachher nochmal kurz drüber. Und dann steht's da bestimmt drüber. Auf jeden Fall mag ich Michael Jackson immer noch extrem gerne. Also ich finde, da sind immer noch extrem tolle Stücke. Und ganz kurz, da bin ich auch fertig. Meine Lieblings-Michael Jackson-Anekdote ist, ich habe ja früher bei meinen Großeltern, die hatten ja alles, unter anderem auch MTV. Und da weiß ich noch, dass ich, oh shit, in der Vorbereitung wusste ich den Namen noch. Wie hieß denn dieser coole Moderator, der englische MTV-Moderator?
Ray Cokes.
Ray Cokes, genau. Und der hatte das angekündigt und da war die Premiere von Thriller in der Langfassung. Also ich habe damals tatsächlich bei meinen Großeltern dieses 15-Minuten-Video gesehen mit, was weiß ich, wie alt ich war, als das rausging. Also 9, 10 oder sowas. Und das war halt schon, ist ja schon ganz schön eklig auch mit den Zombies. Ich war auf jeden Fall schwer beeindruckt. Und da zehre ich bis heute von, dass ich quasi der Weltpremiere dieses Videos beigewohnt habe. So, das war's von mir und Michael.
Ich habe, während du erzählt hast, gerade mal geguckt. Es war Man in the Mirror, der am Anfang lief.
Ah, fantastischer Song, ganz toll. Ja, der ist auch super gut.
Tobi, wie ist denn deine Beziehung zu Michael, zu Moonwalker, Film und Spiel?
Ja, tatsächlich ein bisschen anders. Also meine Beziehung zu Michael hat sich im Laufe der Jahre definitiv verändert. Ich weiß noch, dass ich zu der Zeit, so Ende der 80er, da war Michael Jackson so ein ganz großes Ding auch bei uns in der Klasse. Markus, vielleicht erinnerst du dich. Mhm.
Ja.
Mit Bad und so weiter. Alle waren plötzlich Michael Jackson Fans und da war er ja schon, ja, ich will nicht sagen auf dem Zenit, aber schon sehr weit fortgeschritten in seiner Exzentrik. Und das war auch so die Wahrnehmung, die ich hatte. Und vielleicht wurde das auch so ein bisschen befeuert von meinen Eltern, die ja auch mit sowas gar nichts anfangen konnten. Und ich fand den eigentlich eher ein bisschen affig und komisch und die Musik.
Bubbles.
ja, habe ich auch gedacht. Und die Musik, das war auch irgendwie nicht so meins damals. Also ich kannte, oder für mich war nur Bad eigentlich präsent. Und nee, das habe ich nicht so abgefeiert. Und das hat sich aber verändert im Laufe der Jahre, als ich dann, ja, 10 Jahre später vielleicht über das erste Michael Jackson Album gestolpert bin, Off the Wall, das ja noch sehr viel in Richtung Jackson 5 ging, viel funkiger, sehr viel souliger, Motown und so. Und das hat mich dann wirklich gekriegt. Das fand ich richtig, richtig gut. Und es ist auch richtig, richtig gut. Und bin darüber dann auch nochmal auf die ganzen alten Alben gekommen, also Thriller und Bad und so weiter. Und mittlerweile habe ich da, ja, wie gesagt, ein ganz anderes Bild. Ich finde Michael Jackson super, also ich spreche von seiner Musik natürlich und kann da gar nichts mehr gegen sagen. Also da gibt's echt etliche Songs, die ich richtig, richtig gut finde und insofern, ja, Sebo, näher ich mich dir da ein bisschen an.
Ja, die Jackson 5 habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber die haben natürlich auch viele Banger-Songs, ganz tolles Zeugs. Höre ich total gerne, ja.
Und Tobi, der Film und das Spiel?
Naja, der Film, der schwappte ja auch dann so zu dieser Zeit im Fahrwasser auf, den habe ich mitbekommen, aber wie gesagt, dadurch, dass es Michael Jackson war, hat mich das auch überhaupt nicht interessiert. War halt ein Michael Jackson Film, also insofern nichts für mich und das Spiel genauso. Ne? Ich hatte erstens keinen Sega beziehungsweise jemanden im Freundeskreis, insofern ist das Spiel gar nicht bei mir aufgetaucht und wenn ich es mal vielleicht im Katalog oder im Kaufhaus gesehen habe, dann war das aufgrund meines sonstigen Desinteresses halt auch nicht interessant für mich.
Hm.
Und bei dir?
Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch beiden. Ich fand Michael Jackson damals auch ein bisschen affig. Haha, Bubbles. Weil der so, ja, der sah so aus wie ein Mädchen halt. Und das fand ich irgendwie weird damals. So mit seinem Kajal, ohne dass ich das damals hätte benennen können. Aber irgendwie fand ich das merkwürdig. Aber, Tobi, du hast unsere Klasse erwähnt. Und ich kann mich daran erinnern, da gab es ein, ich weiß nicht mehr, irgendeine Sportveranstaltung. Da waren wir unterwegs mit der Klasse und da haben die Mädels bei uns aus der Klasse, die haben so eine Choreo einstudiert. Und da haben wir als Rest der Schule oder ein Großteil der Schule hat auf so einer Tribüne gesessen und die Mädels haben zu, ich glaube, es war Bad, haben sie eine Choreo gemacht.
Ah, okay.
Und dann haben wir da auf der Tribüne gesessen und haben auch Zugabe geschrien und dann haben die das nochmal gemacht.
Okay.
Kannst du dich daran erinnern?
Nee, gar keine Erinnerung dran. Normalerweise vergesse ich sowas ja nicht, aber nee, das ist komplett weg.
Genau, darum hatte ich jetzt gedacht, vielleicht weißt du es noch, aber warum ich das noch so genau weiß, ich habe auch Zugabe geschrieben und das war ja so eine Zeit, da habe ich mich noch nicht so richtig für Musik interessiert, aber irgendwie ging das so gerade los und eigentlich, sorry Mädels, wenn ihr das hier hören solltet, ich wollte die gar nicht nochmal tanzen sehen, ich wollte einfach den Song nochmal hören.
Oh,
darum habe ich Zugabe gerufen.
Das ist ja ein guter Song.
Ja, ist ein guter Song auf jeden Fall. Und also, dass ich Michael Jackson gut fand, das kam erst viel später. Dann kamen ja die Kontroversen und ja, die ganzen Witze, die damals gemacht wurden. Und er ist ein bisschen weird und dann ist er nicht nur ein bisschen weird, sondern richtig weird und so. Ach ja, und später habe ich dann einfach gerafft, wie gut seine Musik ist. Und mittlerweile kann ich den echt gut hören. Ich habe jetzt hier in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir das Bad-Album nochmal angehört. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, das ist so ein Album, in dem fast jeder Song eine Single war. Das ist gar nicht der Fall gewesen. Also da waren diverse Songs drauf, wo ich gedacht habe, hä, kenne ich überhaupt nicht oder habe ich ewig nicht gehört. Aber das war bei Thriller auch so, wie ich festgestellt habe. Und wenn man von Bad, das habe ich gehört und direkt danach habe ich Thriller angefangen. Und Thriller ist von 82. Da merkt man schon sehr noch die 70er. Und ich habe vorhin mit meiner Freundin, die ein viel größerer Michael Jackson-Fan ist als ich, haben wir uns ein paar Songs von Off the Wall angehört. Und wenn du, also heute als Erwachsener kann ich das auch wertschätzen. Aber wenn ich als Jugendlicher, als Kind von Bad zu Thriller, okay, aber dann zu Off the Wall, da hätte ich Off the Wall echt kacke gefunden.
Ja.
Also wenn ich mit Bad Fan geworden wäre, ja, dann hätte ich Off the Wall kacke gefunden.
Na gut, das sind ja Genresprünge, die man dazwischen hat.
Auf jeden Fall.
Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, es gab tatsächlich doch einen Song, den ich geil fand, auch damals schon, als Bad rausgekommen ist. Und zwar
Dirty Diana.
Exakt, Sebo, du kannst meine Gedanken lesen. Den fand ich wirklich richtig, richtig gut.
Der ist auch voll geil. Hat das Slash nicht auch die Gitarre gespielt oder so? Ich glaube.
Das kann sein. Ich erinnere mich zumindest daran, weil ich den Song auf dem Schirm hatte, als ich meine allererste Star Wars Figur mir kaufen durfte im Supermarkt. Und naja, wie das damals so war, man hat ja dann stundenlang mit dieser einen Sache gespielt, die neu war und sich mit nichts anderem beschäftigt. Und irgendwie war gerade dieser Song in meinem Kopf. Und immer wenn ich diesen Song höre, muss ich an die Figur denken und umgekehrt.
Welche Figur?
Das war ein Argonaut. Das sind diese kleinen schweinsartigen Wesen aus Episode 5 in der Wolkenstadt.
Ja, ja, ja.
Die, diese Schrotthändler, die 3PO auseinandernehmen.
Mhm. Sehr schön. Ich wollte eine Sache kurz noch reinwerfen, weil Markus so oft Bad erwähnt hat. Kennt ihr von Weird Al Yankovic I'm Fat,
ja,
die Parodie-Variante? Ja, ganz großartig. Muss ich nur noch dran denken. Auch das Video ist so schön, wo er quasi diesen Klamotten ja tanzt und dann so Burger isst und einfach unfassbar aufbläht und als unglaublich dicker Typ da durch die U-Bahn tanzt. Schöne Sache. Fiel mir gerade noch ein.
Ja, das war auch geiler Typ.
Ja, auf jeden.
Aber Markus, bevor wir jetzt komplett abdriften, wie hast du denn den Film wahrgenommen, beziehungsweise das Spiel?
Beim Film bin ich total bei dir. Der lief halt damals und ich weiß, dass auch da die Mädchen bei uns aus der Klasse, die haben den total gefeiert, die haben den geguckt. Das war so dieselbe Zeit, wo die auch Dirty Dancing geschaut haben und irgendwie Thomas, der gehörte da auch mit zu. Die Mädchen und Thomas, das war so die Connection Dirty Dancing und Moonwalker. Ich habe den aber irgendwann viel, viel später mal gesehen, kann mich da aber nicht dran erinnern, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe den aber vor ein paar Jahren, 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da lief der im Kino und da sind meine Freundin und ich reingegangen und ich habe den im Kino gesehen. Ich kann sagen, ich habe Moonwalker auf der großen Leinwand gesehen, das war schon ein Erlebnis, sage ich jetzt mal neutral.
Ich weiß nicht, ob ich neidisch bin. Ich stehe da zwischen den Stühlen.
In Teilen ist das schon sehr geil. Also einige dieser Dinger auf der großen Leinwand zu sehen, ist schon sehr, sehr geil. Und dann noch ganz kurz zum Spiel. Das ist damals fast komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe sicherlich mal irgendwie die Verpackung im Laden gesehen und das lief bestimmt auch mal irgendwie auf einem Mega Drive oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das groß gespielt hätte. Und ich habe ja ein Master System gehabt, weil bin ja Sega-Kind, haben wir ja schon geklärt. Aber hat auch kein Interesse irgendwie, das Spiel auf dem Master System zu haben. Das habe ich viel, viel später das erste Mal gespielt und das erste Mal richtig tatsächlich jetzt auch für einen Podcast. Aber das Arcade-Spiel, das habe ich auf meiner Sprachreise nach England in einer Arcade gespielt, glaube ich sogar. Oder ich habe dabei zugesehen, wie es gespielt wurde. Also ich habe nicht nur die Demo laufen sehen, sondern ich habe tatsächlich Footage gesehen, wie Leute das gespielt haben oder ich habe es gespielt. Das weiß ich nicht mehr genau. Und das ist ja auch ein ganz anderes Spiel. Also ja.
Okay, dann bist du uns ja beiden etwas voraus. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bevor ich hier mich mit dieser Folge und der Recherche beschäftigt habe. Aber bevor wir uns jetzt endlich so richtig in das Spiel reinstürzen, müssen wir nochmal kurz über den Menschen hinter dem Spiel sprechen. Spoiler, es ist Michael Jackson. Denn man wird Moonwalker wahrscheinlich nicht verstehen, wenn man einfach nur sagt, naja, Sega hat halt so eine Lizenz gekauft. Denn das hier ist ja nicht irgendein Lizenzspiel, wie man das vielleicht von anderen kennt. Vielmehr ist Moonwalker ja ein Produkt von diesem Mann, also dem Popstar, dem Filmemacher, dem Perfektionisten und dem Videospiel-Nerd Michael Jackson. All das war er in Personalunion und der hat bei allem, was er tat, immer noch eine Idee mehr gehabt. Eine Szene mehr, ein Effekt mehr, noch mehr Transformationen. Also er wollte immer alles und noch mehr. Aber fangen wir mal mit dem Film an, denn Moonwalker, der Film, auf dem das Spiel basiert, ist eigentlich schon eine ziemlich wilde Geschichte. Und wenn man weiß, wie der Film entstanden ist, dann kann man vielleicht auch besser verstehen, warum dieses Spiel so merkwürdig, aber auch irgendwie auf eine Art faszinierend ist.
Ja, dafür müssen wir kurz zurück ins Jahr 85. Dankeschön. Da hatte Michael Jackson ja mit Thriller gerade Musikgeschichte geschrieben. Ich hatte ja schon gesagt, er war dann irgendwann nicht mehr der Thriller-Michael, aber hier, da, das war einfach out of this world. Also der hat die Dimension der Musikgeschichte verschoben. Der hat 8 Grammys gewonnen. Das hat bis dahin keiner geschafft und ich glaube auch seitdem niemand wieder geschafft. Also an einem Abend wohlgemerkt. Das Album, das hat sich 70 Millionen Mal verkauft. Das ist das meistverkaufte Album überhaupt.
Krass.
Dieses Album hat ihn zum größten Popstar der Welt gemacht. Dieses Album hat ihn zum King of Pop gemacht. Und was macht man, wenn man das größte Popalbum aller Zeiten abliefert? Ja, man wird halt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig und will, dass das nächste noch größer wird. Und das nächste Album sollte dann Bad sein. Und Jackson, der will halt nicht nur einfach neue Songs veröffentlichen, der will das Ganze als audiovisuelles Ereignis bringen. Die Musikvideos, das sollen nicht nur irgendwelche simplen Promo-Clips sein, das sollen kleine Filme sein. Das hat er ja bei Thriller schon gemacht und da hat er offensichtlich Blut geleckt. Und Jackson war damals einer der ersten Popstars, die gezielt richtige Regisseure aus der Filmwelt für ihre Musikvideos engagiert haben. John Landis hat Thriller gedreht. Und ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast das allererste Mal das Bad-Musikvideo, das Originale, nicht Fat, sondern Bad, komplett angesehen. Ich habe vorher immer nur den Teil gesehen, wie Jacko in der U-Bahn tanzt. Es gibt aber eine Rahmenhandlung. Ich glaube, das Ding geht 18 Minuten. Und im Intro steht Regisseur Martin Scorsese. Und ich habe gedacht, bitte was?
Ja, das ist krass. Habe ich auch genau das Gleiche gedacht wie du. Weil das passt für mich so gar nicht zusammen. Also das sind für mich komplett andere Welten. Aber ja, scheinbar ist es so.
Ja, vielleicht ganz kurz, Martin Scorsese kennt man natürlich. John Landis sagt vielleicht nicht jedem was. Kennt man, glaube ich, am ehesten durch An American Werewolf in London oder Paris. Gibt es da zwei Teile für?
Nur London. Paris hat er nicht gemacht. Blues Brothers hat er auch noch gemacht.
Ah, okay. Ja, Blues Brothers ist, fällt bei mir unter Wunder. Ja, okay, genau. Aber daher kennt man ihn. Das bietet sich ja beim Thriller-Video an. Der hat ja damals für diese Werwolf-Verwandlungsszene, das war ja die Werwolf-Verwandlungsszene überhaupt. Und Martin Scorsese war doch hier der Pate-Mensch, oder? Oder habe ich den falsch eingeordnet? Und das war...
Das ist Francis Ford Coppola.
Thank you. Da war ich war in Wilfie Martina. Was hat Scorsese denn gemacht, Schönes? Goodfellas hat er gemacht, auf jeden Fall.
Taxi Driver zum Beispiel.
Ja, Taxi Driver, ganz wichtig. Farbe des Geldes, Kap der Angst, Casino, Gangs of New York, Departed, Shutter Island,
Aviator, Wolf of Wall Street.
Okay. Oh ja, Wolf of Wall Street. Also, der hat einige wirklich wichtige Filme gemacht. Und hey, der ist dieses Meme, ne? Absolute Cinema. Aber kommen wir mal zurück zu dem, was Michael hier wollte. Später, und das ist auch noch ein krasser Name, beim Song Who Is It in dem Video, da hat er David Fincher als Regisseur rangeholt. Das ist ja auch nochmal krass, der Typ, der Sieben gemacht hat zum Beispiel.
Genau, oder Fight Club.
Ja, genau, den hat er auch gemacht. Für Jackson war damals halt Geld, es war einfach nicht wichtig, der hatte halt genug davon und der hat sich die besten Regisseure eingekauft. Und in der Zeit hat er sich auch so ein bisschen an George Lucas und Francis Ford Coppola und Steven Spielberg rangemacht. Und 1986 kam dann Captain Io ins Kino, wollte ich gerade sagen. Aber das stimmt ja gar nicht, denn das ist ein 20 Minuten Film für die Disneyland Parks gewesen. Ne? 3D, Sci-Fi, Musik, Effekte, soll angeblich um die $25 Millionen gekostet haben.
Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich dann tatsächlich mal anguckt. Ich habe davor nochmal reingeschaut. Ich weiß aber, dass ich als Kind irgendwie davon erfahren habe, dass es den gibt. Und als Michael Jackson-Fan und Science-Fiction-Fan 3000 hätte ich den natürlich wahnsinnig gerne geguckt. Das war immer so ein bisschen der heilige Gral eine Zeit lang. Ich war nie im Disneyland. Das war das erste Mal zu meiner Hochzeit im Disneyland Paris. Das ist jetzt aber erst 4 Jahre her. Also als Kind war Disneyland für mich gar nichts. Ich weiß, mein Nachbar Klaas war da öfter. Hi Klaas, ich erwähne dich ab und zu. Und ich hätte den doch tatsächlich gerne gesehen, muss man aber nicht gemacht haben. Man kann sich den, wenn man möchte, jetzt inzwischen auf YouTube angucken und sich überlegen, ist das $25 Millionen wert gewesen? I don't know. Aber ja, das hat er gemacht. Habt ihr den gesehen?
Nee.
Ich habe auch nur ganz kurz reingeguckt und fand die Weltraumszenen ganz nett. Schöne 80er-Jahre-Effekte. Das Spiel war nur so semi-gut.
Da gab es ein Spiel zu?
Ich meine das Schauspiel.
Oh, okay. Ja, also Captain Io da gemacht und war jetzt angefixt und wollte was machen, was ich so einen richtigen Film machen oder etwas, was sich wie ein richtiger Film anfühlte. Und natürlich hat er erstmal bei Spielberg angefragt, weil warum nicht? Ne? Hat man direkt beim Größten an damals. Hat noch Ron Howard angehauen, Robert Zemeckis. Die wollten aber alle nicht so wirklich. Und nicht so unbedingt, weil sie nichts mit Michael anfangen konnten, sondern es gab einfach nicht so wirklich ein Drehbuch. Eigentlich nur so ein paar Ideen. Michael wollte halt gern was machen, aber er hatte das noch nicht so richtig auf den Punkt gebracht und das hat die meisten verschreckt. Da hat niemand gesagt, okay, das ist safe, da buttern wir mehrere Millionen rein. Aber über Robert Zemeckis ist er schließlich an Colin Chilvers gekommen. Der hat die Spezialeffekte für die Superman-Filme gemacht und damit sogar einen Oscar eingeheimst. Und die beiden haben zusammen geplant. Es sollte eigentlich kein richtiger Film, mehr so ein Kurzfilm, 10-Minuten-Film, Smooth Criminal, hat er ja schon Erfahrung gehabt, hier mit Thriller zum Beispiel. Die Choreografien waren ausgearbeitet. Es sollte so um einen Gangster gehen, bietet sich ja an, ne? Smooth Criminal, Gangsterplot. Und Michael natürlich im Mittelpunkt als super überlebensgroßer Popstar. Dafür hat er sogar einen Oscar-nominierten Drehbuchautor, den David Newman, engagiert. Der hatte das Drehbuch zu Bonnie und Clyde geschrieben. Und 86 ging es dann los und dann auch wieder nicht, weil gleich wieder der Dreh gestoppt werden musste, denn Michael war dabei, Bad fertigzustellen. Jedenfalls hat dieses Abgeben von Bad das Ganze ziemlich verzögert und es ging dann so weit, dass David Newman ausgestiegen ist. Michael wollte andauernd Änderungen und die beiden haben einfach so nicht zusammengefunden. Und so kam es, dass er einen zweiten Regisseur anheuern musste, den Jerry Kramer. Und der setzte eigentlich quasi alles um, was Michael da drin haben wollte. Auch sowas wie, keine Ahnung, Claymation, Roboterfilm und das Raumschiff am Ende.
In das sich Michael verwandelt, ne? Das möchte ich betonen. Einfach nur ein Raumschiff ist ja langweilig.
Ja, er verwandelt sich gerne mal auch so in so ein fancy Auto und halt den Roboter aus Gründen. Und Kramer war mit allem cool. Er wollte nur nicht irgendwie aus Gründen, dass am Anfang vom Film Menschen in Ohnmacht fallen. Und das ist aber dann trotzdem im Film drin gewesen. 88 wurde Moonwalker dann schließlich fertiggestellt. Bisschen doof, das war nämlich ein Jahr nach Album-Release. Das sollte ja eigentlich so ein begleitendes Stück sein, sodass sich Album und Film ergänzen. Denn im Endeffekt, also Film, ich setze immer hier mal Anführungszeichen, das ist, wenn ihr den gesehen habt, das ist schwierig, das als traditionellen Film zu klassifizieren.
Nennen wir es mal Collage.
Ja, das finde ich ein schönes Wort dafür. Der ganze Spaß hat $27 Millionen gekostet und am coolsten war, dass der in den USA noch nicht mal ins Kino gekommen ist. Mhm. Mir ist ehrlich gesagt gar nicht so genau bewusst, warum. Ich habe das nochmal nachschauen wollen. Auf jeden Fall lief er in den USA nicht an und erschien dort erst 89 auf Videokassette. Im Rest der Welt ist der gelaufen, auch so ganz okay, war aber nicht so der Burner im Kino.
Aber die Videokassette lief richtig gut, ne? Das war ein absoluter Mega-Hit.
Ja, das lief dann doch ganz gut. Ja, und ansonsten gab es noch Kollateralschaden. Michael hat lange mit dem Manager Frank DiLeo zusammengearbeitet. Der war eine relative Berühmtheit und hat es geschafft, Epic Records zum zweitgrößten Musiklabel in den USA zu machen, von Platz 25, was auch unter anderem natürlich daran lag, dass er Michael gesigned hatte. Naja, jedenfalls sind die beiden auseinandergegangen. Michael war nicht mehr zufrieden mit DiLeo und das spiegelt sich auch ein bisschen im Film wieder. Ja, und im Endeffekt haben wir jetzt diesen bunten Blumenstrauß an Ideen, Musikvideos und irgendwo ist da auch noch eine rudimentäre Handlung versteckt. Das ist der Film. Das Wichtigste, was ihr eigentlich nur mitnehmen müsst, in dem Film gibt es einen Haufen Live-Aufnahmen und ein paar Musikvideos und im Endeffekt die Haupthandlung zeigt Michael als, keine Ahnung, 30er Jahre Krimineller, sieht jedenfalls so aus, aber er ist auch Freund der Kinder und er hat sich aber auch verscherzt mit einem Gangster und der jagt ihn und die Kinder auch und der will die Kinder haben und Michael umbringen. Das ist ungefähr so der Plot.
Ja, der Plot geht ja erst so in der zweiten Hälfte wirklich los, ne? Also das erste Drittel, die erste Hälfte, das ist ja wirklich nur Musikvideo an Musikvideo gereiht und dann ab Smooth Criminal geht's eigentlich los, ne?
Ja, so ungefähr, genau.
Auch ein bisschen verrückt, dass der Antagonist, mit dem er es hier zu tun hat, ebenfalls eine ziemlich bekannte, beeindruckende Filmpersönlichkeit ist. Joe Pesci spielt den, der hier aus meiner Sicht gar nicht so richtig hinpasst, genau wie Scorsese vorhin. Aber gut, in Hollywood hat es also nicht so richtig geklappt mit dem Kino. Ja. Was viele aber nicht wussten, Michael Jackson hatte noch eine andere große Leidenschaft neben den Filmen, denn er war... ja, wohl ein echter Videospiel-Nerd, ein Gamer, würde man heute sagen. Und diese Leidenschaft hat ihn dann auch direkt zu Sega geführt. Und jetzt kommen wir so endlich langsam mal in Richtung des Spiels. Nur für diejenigen, die jetzt gerade ausmachen wollten. Denn Jackson liebte anscheinend die Arcades von Sega. Er hat sogar einige Tycoon-Simulatoren besessen. Das sind diese großen Geräte, die man aus der Arcade kennt, die so ein bisschen immersiv funktionieren. Hang-On und Outrun wäre da zu nennen. Also da war er tatsächlich sehr, sehr großer Fan.
Kann man sich sogar angucken. Mir ist in die Timeline beim Recherchieren ein Video reingespielt worden. Da hat's auch da gibt's Aufnahmen von Michaels Arcade. Und die ist echt krass. Also ein Riesending, wo immer auf den neuesten Stand gebracht wurde. Und da sieht man halt auch diese ganzen Riesenautomaten. Also dieses, wie das Tycoon erwähnt, liegt halt daran, dass das die richtig teuren Monsterdinger sind. So. Er hatte auch unter anderem es gab so diese 360-Grad-Flugsimulator, Ballerspiele, also so, wo sich in so Kugel reinsetzt, die sich an mehreren Achsen drehen kann. Sowas stand da auch rum. Also das war bei ihm echt schon, der hat da Geld reingebuttert. Das fand er cool.
Ja, reich sein hat auch seine Vorteile, ne?
Ey, reich sein ist, glaube ich, echt voll entspannt.
Apropos reich sein, ihr könnt uns auch reich machen. Ach nee, das machen wir später erst. Ja, reich war er definitiv. Und das hat dann auch dafür gesorgt, irgendwie, dass er zu Sega gekommen ist, als er auf Japan-Tournee gewesen ist. Und da wollte er unbedingt das Soundteam treffen. Und das finde ich irgendwie ganz niedlich auf eine Weise, da Michael Jackson, größter Popstar der Welt, der steht in der Videospielfirma und will wissen, wer da diese Musik macht. Das finde ich irgendwie, ja, wie gesagt, niedlich. Eine Sache, von der er wohl sehr fasziniert gewesen sein soll, zumindest liest man das so, da sitzen dann irgendwelche Typen mit Kopfhörern an einem Computer, haben keine Instrumente, aber machen Musik.
Ja, für so einen richtigen Musiker natürlich ein erstmal verstörendes Bild, aber wahrscheinlich auch gleichzeitig sehr faszinierend, denn das kannte er sicherlich so gar nicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Für Jackson scheint das so halbwegs neu gewesen zu sein, Musik aus Maschinen, aber nicht zingkalt, sondern direkt catchy und spielbar. Haha. Besonders wichtig bei diesem Besuch bei Sega war ein Treffen mit Hisashi Suzuki. Der war R&D-Chef bei Sega. Und Michael wollte gerne ein Videospiel haben. Der wollte gerne was Eigenes haben. Ja, Film hat er gekriegt, hat nicht so richtig geklappt, aber jetzt soll es ein Videospiel sein.
Genau, die beiden sind zusammengetroffen. Gleichzeitig geht auch noch rum, dass Sega of America gerne ein Spiel machen wollte, auch mit Michael zusammen. Und uns ist nicht so ganz klar, das ist nicht so ganz ersichtlich, hat Michael den Schritt auf Sega zugemacht? Ist das andersrum gelaufen? Lief das im Hintergrund über andere Quellen? Aber auf jeden Fall war Michael bei dem Besuch ganz begeistert und es entstand die Idee, als ein Spiel zu arbeiten. Und er war dann später auch wirklich in die Entwicklung involviert. Und gleichzeitig zu erwähnen, dass Michael einer der ersten Menschen waren, die einen Mega Drive oder einen Genesis besaßen. Das gab es dann als Geschenk von Sega. Die waren wohl auch ganz erfreut über seinen Besuch. Naja, jedenfalls verhandelte man, Verträge wurden geschlossen, das Ganze war ein bisschen hin und her, aber im Endeffekt ergab sich daraus eine Kollaboration und es sollte entstehen ein Spiel für die Arcades und eins für die Heimkonsole.
die ja, wie wir inzwischen wissen, beide sehr unterschiedlich werden sollten. Wir sprechen heute ausschließlich, das hat Markus vorhin schon erwähnt, über die Genesis bzw. die Mega Drive Variante.
Naja, ausschließlich würde ich nicht sagen, wir erwähnen die Arcade sicherlich nochmal das ein oder andere Mal, aber der Fokus liegt auf jeden Fall auf der Mega Drive Variante. Was ich mich so ein bisschen frage bei der Gelegenheit, warum Moonwalker? Ich meine, der Film war Chaos und auch jetzt, ja, auf Video war er ein Erfolg, aber im Kino, in Amerika ist er gar nicht erst gelaufen, im Rest der Welt lief der auch nur so lala. Warum Moonwalker? Aber na gut, es sollte halt Moonwalker sein.
Ja, ich denke, das ist ja einfach zu beantworten. Das Ding hat halt irgendeine Vorlage. Ich meine, was soll denn das Sonnenspiel sein? Michael Jackson-Spiel. So. Hm? Und du hast eine Filmvorlage, das bietet sich ja, ja an. Okay. Ich meine, was soll man denn sonst machen? Live-Auftritte und ein bisschen tanzen und gegen seinen bösen Vater kämpfen? I don't know.
Also, naja, ich glaube auch, dass zum einen gab es das Marketing einfach schon, der Film war bekannt, das war ein Name. Und das konnte man natürlich weiterführen und nutzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er selber mit dem Ergebnis seines Werkes da ganz zufrieden war.
Ja, okay, das stimmt.
Und da auch dran gelegen gewesen sein wird.
Ja, das würde ich, finde ich auch valide, ja.
Ich wusste übrigens gar nicht, bevor wir hier für den Podcast recherchiert haben, dass Michael Jackson auch so ein großer Filmfan gewesen ist. Wusstet ihr das?
Ich wusste ehrlich gesagt nicht so wirklich viel über Michael Jackson. Ich wusste nur, dass er sich hat viel operieren lassen, seine riesen Ranch hatte und unter so einem coolen Glasdach-Atem-Dings geschlafen hat und einen Affen hatte. Also das waren so, ansonsten wusste ich über ihn als Privatperson ehrlich gesagt erschreckend wenig.
Ja, geht mir ähnlich.
Wollen wir dann mal ins Spiel eintauchen?
Auf alle Fälle.
Okay.
Jetzt endlich nach knapp einer Stunde. Wagen wir mal den ersten Schritt. Also wir starten das Spiel und eigentlich taucht man schon direkt ab in diesen Moonwalker-Vibe, in diese Moonwalker-Atmosphäre und Sega macht hier direkt schon mit dem Titlescreen einen ganz guten Aufschlag und eine recht gute Figur. Also das sieht schon sehr, sehr cool aus. Man hat hier so ein kleines Spielemenü, ein paar Optionen. Das heißt, man kann einen Player oder zwei Player einstellen, man kann Schwierigkeitsgrad bestimmen und wir haben hier die Möglichkeit, auch die Songs, die wir später noch in den Leveln hören werden, hier schon mal vorzuhören. Und ansonsten steigt man direkt ein in das Spiel mit dem ersten Level. Und das ist ganz nett gemacht, denn jedes Level wird mit so einem Standbild von Michael Jackson eröffnet. Das ist ein ganz schwarzer Screen und darauf hat man dann in so einem Quadrat sein Gesicht. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich finde, es sieht nicht unbedingt aus wie Michael Jackson, wenn man es weiß, ja, aber der guckt schon so ein bisschen, weiß nicht, ich finde, der ist so ein bisschen verformt. Aber ja gut, es sieht schon ganz gut aus auf jeden Fall. Aber das eigentlich Coole daran ist, dass bevor es losgeht, er immer so seinen Mund öffnet und dann wird so ein Sample abgespielt in Form von Au oder Who's Bad oder sowas. Also seine typischen Michael Jackson Laute, die man so von ihm kennt. Und das finde ich schon ganz geil und das schafft direkt so eine geile Michael Jackson Atmosphäre. Das hat mir schon echt gut gefallen.
Tobi, hm? Kannst du das Au bitte nochmal machen? Ich fand das so schön.
Nein. Als ich es eben gemacht habe, ist mir schon aufgefallen, dass es eigentlich viel höher hätte sein müssen, aber so komme ich leider nicht.
Meine Tochter kriegt das ganz gut hin. Die musste sich jetzt letzten 200 Tage Michael Jackson im Auto anhören, weil ich dann doch ein paar Ohrwürmer hatte. Ganz kurz, ich habe gerade nochmal live nachgeguckt, weil ich ich habe das Spiel durchgespielt, aber oder fast durchgespielt, da kommen wir nachher noch zu, hatte aber den Titelscreen gar nicht mehr so im Kopf und habe jetzt quasi live nochmal reingeguckt, wenn du erzählt hast. Und tatsächlich hast du vorm ersten Level direkt die erste krasse Weirdness, also wenn du auf Play Start drückst, dann siehst du eine kurze Szene von einer Art fliegendem Auto und das morpht sich in einer Animation in einen Michael, der da den Club betritt. Also hier hast du gar kein Gesicht von dem, das Auge ruft und dann denkst du dir direkt, hä? Warum fliegendes Auto, das sich in Michael verwandelt? Und hier müsste man natürlich schon den Film kennen. Hier haben wir die erste Connection. Wenn wir den Film gesehen haben, wissen wir natürlich, dass Michael total sinnvoll sich in ein Auto verwandelt.
Ja, mega sinnvoll.
Und das alles auch seinen Grund hat. Also im Endeffekt, im Film ist es so, Michael fliegt vor ein paar bösen Handlangern in eine Gasse. Und als er nicht mehr weiter weiß, verwandelt er sich natürlich, wie wir das alle so tun, wenn wir Schiss bekommen, in ein futuristisches Sportauto, das dann elegant über die davon springt und zum Club 30 rast, wo er sich mit den Kids treffen wollte.
Kennt ihr noch Turbo Teen?
Ich kenne nur Win Spector, der konnte das, glaube ich, auch.
Ich hätte jetzt noch Automan gesagt.
Ach, ihr kennt alle. Wer kennt sie nicht, diese Automenschen?
Also, hier vermischen wir Dinge. Win Spector war doch ein Windows-Tool, oder nicht?
Nein, Win Spector war so eine coole Sentai-Serie, sowas wie die Power Rangers.
Ja, ich weiß. Hattest du noch nicht mal sogar den Soundtrack dabei?
Ja, stimmt. Bei den Themes, glaube ich, ja.
Ja, bei den TV-Themes.
Genau. Aber ich fand auf jeden Fall die Animation, die du gerade erwähnt hast, die war auch für Kenner dieser Szene viel, viel zu schnell. Also da kann man kaum hinterherkommen. Also nicht nur, dass sie völlig random da platziert ist, sondern man kann ihr auch kaum folgen, weil es einfach mega schnell geht. Insofern, ja, ist auch nicht so wichtig, denn sie trägt nichts zur Handlung oder zum Ablauf des Spiels bei.
Handlung, Tobi. Ich mache mit meinen Klauenhänden jetzt Gänsefüßchen, weil Handlung und das Spiel, das passt ja nicht so richtig zusammen. Also eine Handlung gibt's ja im Prinzip nicht. Wie Sebo gerade schon ganz richtig gesagt hat, wenn man den Film nicht kennt, dann sind das hier einfach nur zusammengewürfelte Level. Aber was ich ziemlich geil finde, ist am Anfang, wenn Michael in den Club 30 kommt, dass er dann ein Quarter in die Jukebox schnipst, wie im Musikvideo. Sieht natürlich nicht so cool aus wie im Musikvideo, aber ich fand diesen kleinen Wink in Richtung Musikvideo sehr schön.
Ja, das stimmt.
Mhm. Genau.
Auch wenn man es nicht kennt.
Auch wenn man es nicht kennt, genau. Okay, also das ist der Einstieg ins Spiel und wie Markus gerade wieder erfährt man nichts über die Handlung im Spiel, weswegen man, glaube ich, ein bisschen verdattert am Ende des ersten Abschnitts dann dasteht, dann kommt so ein Typ vorbei und sagt, you will never catch me und schickt seine Schergen und du denkst dir, was... Warum? Okay, das scheint der Bösewicht zu sein. Ich weiß nicht wieso und was da Phase ist, aber offenbar ist das mein Antagonist. Also man erfährt wirklich überhaupt nichts über irgendeine Art von Handlung im Spiel. Man arbeitet eher die Levels ab.
Apropos Level, wie sehen die denn überhaupt aus? Was ist denn das für ein Spiel? Also wir haben ja schon, was haben wir vorhin gesagt, Sebo, du hast so schön...
Irgendwas mit Dingsbums.
Tanz, Beat'em Up, Dingsbums hast du gesagt, Lizenzspiel, aber das wichtigste Action-Plattformer. Aber wie sieht das Ganze denn aus, Tobi? Was erwartet uns da im ersten Level, wenn wir den Coin in die Jukebox geschmissen haben?
Ja, das ist eigentlich ganz nett gemacht. Also ne, es gibt 5 Oberwelten, die allesamt einer Szene aus dem Film angelehnt sind. Und hier im ersten Level ist das eben der Club 30, den wir aus dem Smooth Criminal Video kennen. Und eine ganz nette Idee dabei ist, die auch wirklich schön Atmosphäre schafft, Michael Jackson Vibes kreiert, ist, dass sie jedem Level einen Song von ihm verpasst haben, der im Hintergrund läuft. Das ist ganz cool. In dem Fall ist das eben logischerweise Smooth Criminal. Und wir haben es hier irgendwie mit so einer Mischung aus Action-Plattformer und Brawler-Elementen zu tun. Das heißt, Michael steuern wir hier durch den Club, können verschiedene Ebenen erreichen über Treppen und prügeln uns im Prinzip ja permanent mit irgendwelchen Schergen, die da von allen Seiten auf uns zukommen. Und wir prügeln aber nicht nur, sondern eigentlich tanzen wir die Schergen dort weg, denn Michael hat natürlich seine Dance-Moves am Start, die auch echt gut aussehen. Also die Animationsphasen dabei, die sind wirklich sehr Michael Jackson und seine ikonischen Tanzschritte, die man so von ihm kennt, der Kick und alle anderen Bewegungen, die sind gleichzeitig seine Kampfmoves und das funktioniert ziemlich gut. Er hat so einen Standardangriff, nenne ich es mal, so diesen Low-Kick, der aber gleichzeitig noch so ein kleines, ja, so ein Magic-Add-on hat.
So ein Funkenregen, ne?
Ja, wie so Feenstaub sieht das ein bisschen aus.
Ja. Michael schießt halt magischen Zauberstaub aus seinen Gegnern. Kennen wir von ihm.
Und der verlängert den Kick im Prinzip so ein bisschen. Das ist ganz cool gemacht. Er hat dann aber auch noch einen Special-Move.
Ja, mit der A-Taste, mit der kann man Special-Moves machen. Im Prinzip 3, würde ich mal sagen. Wenn du die drückst, nur kurz, dann macht Michael so eine Drehung. Damit, wenn er Gegner berührt, sind die sofort weg. Zumindest die einfachen Goons. Wobei man ja auch sagen muss, du verlierst Lebensenergie, wenn du A nutzt. Wenn du das ein bisschen länger gedrückt hältst und dann loslässt, dann wirft Michael seinen Hut. Der zieht auch so eine Feenstaubspur hinter sich her. Und wenn du A durchgängig gedrückt hältst, das verbraucht ein bisschen mehr als die Hälfte deiner Lebensenergie, dann gibt's so eine richtig coole Tanzanimation. Das ist im Prinzip wie in anderen, und ja, da habt ihr nicht ganz unrecht, das ist so ein bisschen Brawler. Das ist wie so ein Screen Clearer.
Eine Smart Bomb.
Ja, wie eine Smart Bomb in zum Beispiel Street of Rage, wo es sowas gibt. Und das sieht einfach so cool aus. Michael macht dann wirklich seine Tanzmoves und die Musik verändert sich ein bisschen in dem Moment und alle Gegner, die auf dem Bildschirm sind, die tanzen halt mit. Die machen genau die gleichen Moves und sind danach halt tot. Also er tanzt sie wirklich tot, die Leute. Das ist so geil und so kreativ, also für die damalige Zeit, ne? Ah, schon ganz großartig.
Er zwingt ihn so ein bisschen seine Choreo auf. Das ist schon ziemlich witzig, weil in dem kurzen Moment, wo die abläuft, sind sie ja ein Team sozusagen oder eine Einheit und keine Gegner mehr. Und ja, wie du sagst, das ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne kreative Idee, finde ich auch.
Und man muss aber aufpassen, also man hat genau eine blaue Leiste, die ist unten, die ist ganz blau, wenn sie voll ist und verbraucht sich, hat Markus ja schon erwähnt, je nachdem, welche Moves man macht, ein bisschen was für Hut schmeißen, ein bisschen deutlich mehr für Tanzchoreo und die Leiste ist aber auch gleichzeitig Michaels Lebensenergie und Michaels Angriffskraft. Man muss sie also sehr genau haushalten, denn wenn man zu viel weggepowert hat mit Tanzen und Hutschmeißen, dann kann Michael plötzlich keine spaßigen Zauberfunken mehr aus den Schuhen schießen, sondern nur ganz normal angreifen. Das ist deutlich schwächer. Dadurch halten die Gegner auch deutlich mehr aus und das ist mir öfter bei Oberboss-Abschnitten passiert, dass ich dann neu laden musste, dank Save States, weil ich gar nicht mehr genug Schaden gemacht habe. Also, wenn du zu viel einsteckst, werden deine Angriffe schwächer. Wenn du zu viel Smart-Moves machst, werden dann einfach auch schwächer. Da muss man also haushalten. Und da kommen wir ganz kurz zur nächsten Mechanik im Spiel. Um diese Leiste aufzuladen, muss man Katie retten. Immer und immer und immer wieder. Und wenn man das macht, dann kriegt Michael neue Zauberpower und die Leiste füllt sich wieder auf. Im Level cool, am Ende des Levels nicht so einfach, da muss man sich überlegen, wann setze ich meine Moves eigentlich ein.
Ja, und in der Leiste unten, da kann man auch sehen, wie oft man Katie retten muss, nämlich im ersten Level 6-mal. Und die versteckt sich, das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, die versteckt sich hinter Türen, die versteckt sich im ersten Level auch hinter Fenstern. Das habe ich am Anfang gar nicht gerafft, dass man die Fenster auch aufmachen kann. Ich habe alle bis auf eine gefunden, habe hinter jede Tür geguckt und ich latsche durch diesen Level und denke, wo ist denn die letzte? Und irgendwann bin ich auf einem Billardtisch und drücke aus Versehen nach oben mit dem Steuerkreuz und dann geht so ein Fenster auf. Und ich denke, ah, okay, verstehe.
Ja, so ging es mir aber auch. Okay, um euch da mal eine Übersicht zu verschaffen. Also, ihr steuert Michael, er kann die Gegner wegtanzen mit blauem Zauberstaub, hat diverse Special Moves und muss, um einen Levelabschnitt zu beenden, Katies finden, eine bestimmte Anzahl. Hat er alle Katies gefunden, taucht sein Affe auf und hüpft auf seine Schulter und zeigt mit seinem Finger an einen Ort, an den sich Michael begeben muss. Wenn er da ist, taucht eine Horde Gegner auf, die werden auch weggetanzt oder weggezauberstaubt oder was auch immer. Und dann ist dieser Levelabschnitt beendet. Das macht ihr immer dreimal pro Welt. Also jede Welt hat Level 1-1, Level 1-2, Level 1-3 und so weiter. Und wenn das geschafft ist, geht's weiter in die nächste Oberwelt. Und das ist eigentlich schon ein ganzer Zauber. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt langsam mal die Level an.
So, dann haben wir also den Club 30 geschafft. Tobi, wie geht's weiter? Wir gehen raus einfach, ne?
Genau, es geht raus vor den Club oder auf die Straße, könnte man auch sagen. Auch wieder ein sehr, sehr schöner Level, der sich inhaltlich oder spielerisch gar nicht so großartig unterscheidet von diesem ersten, außer dass wir hier in der Nacht unterwegs sind. Unterlegt ist das Ganze mit Beat It. Wir haben es hier mit einem Setting zu tun, in dem Autos rumstehen, also parkende Autos. Es gibt Fahrstühle, es gibt Häuser oder Zäune, auf denen wir uns bewegen. Und wir kämpfen hier gegen, ja, so, was sind das, so Goons, so punkige Goons, würde ich sagen. So typische 80er-Jahre-Charaktere, die da auf der Straße rumlungern.
Mit Lederjacke und Bandana.
Genau, natürlich. Wie sollten sie auch anders sein?
Aber die Hunde haben genervt.
Stimmt, im zweiten Abschnitt kommen dann auch noch Hunde dazu. Die sind wirklich ein bisschen ätzend. Die spielen ja auch dann als Bossgegner noch mal eine etwas größere Rolle. Aber ansonsten, Sebo, du hast es gerade gesagt, die haben Katie befreit. Und genau das müssen wir auch in diesem Level tun.
Genau, Michael muss wieder jede Menge Katies befreien. Ich glaube, hier gab es eine Stelle, da war irgendeine Katie im Gulli oder sowas. Da muss man sich...
Stimmt, ja.
Genau, das passiert sonst nie im Spiel. Hier muss man den Drehmove taktisch einsetzen, um den Gullideckel aufzuschrauben quasi.
Ja, das ist geil.
Und landet dann im Untergrund und kann da noch ein oder zwei Katies rausholen. Level 2, übrigens der einzige Level, der gar nicht auf den Film verweist. Ich erinnere mich nicht daran, dass Michael nachts mit Punks zu tun hatte im Film. Oder habe ich
ja,
verdrängt?
Ja, hast du ja vorhin selber gesagt. Er hat sich dann doch in ein Auto verwandelt. Also im Prinzip ist es falsch rum. Er ist ja, bevor er im Club 30 ist, ist er ja auf den Straßen unterwegs.
Ja, aber da wurde er ja von Leuten mit Maschinengewehren gejagt. Hier sind ja Punks.
Es gibt aber auch so Leute mit Maschinengewehren.
Die gibt's hier auch schon. Die Typen, die so aussehen wie von so einer Spezialeinheit. Ne?
Ja, genau.
Oh, okay, my bad.
Nee, ich auch oft.
Super. Übrigens muss ich da noch ganz kurz sagen, ich finde, Beat It funktioniert richtig gut in der Mega Drive-Variante.
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe das Spiel hauptsächlich gespielt, während ich Abi-Klausuren beaufsichtigt habe, und zwar auf dem Flur vor dem Zimmer, damit da niemand langkommt, und habe das ohne Ton gespielt, wie es sich für ein Michael Jackson-Spiel gehört. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, in welchem Level welcher Soundtrack vorkommt, aber ich glaube euch das einfach mal. Ich bin da leider außen vor. Das ist ein bisschen doof.
Das ist wirklich ein bisschen doof. Egal. Level 2 ist geschafft. Level 3, Tobi.
Da bleiben wir draußen, allerdings verlassen wir das urbane Setting und landen auf dem Friedhof. Und der Friedhof, ja, der ist, ne, natürlich bei Nacht, es ist düster, es ist dunkel, da stehen Bäume rum und natürlich Grabsteine. Und hinter diesen Grabsteinen verbirgt sich hier auch Katie.
Wie soll es auch anders sein?
Aber es gibt natürlich auch Büsche, auch da kann sie sich da verstecken. Und anstatt mit Punkern haben wir es hier mit natürlich Zombies zu tun. Im Hintergrund, und das könnte man jetzt meinen, läuft nicht etwas Thriller. Sondern der Song Another Part of Me, den ich persönlich gar nicht kannte. Ich habe natürlich auch Thriller erwartet, aber das war aus rechtlichen Gründen nicht möglich, denn es durften ausschließlich Songs verwendet werden, die auch von Michael Jackson selbst stammen. Und das ist hier nicht der Fall. Der Song wurde von jemand anderem geschrieben. Und insofern, ja, haben sie sich hier kurzfristig für eine andere Version entschieden. Ist ein bisschen schade eigentlich.
Genau, es gab damals wohl schon Demos, die kursierten. Da war Thriller noch drin. Also die Entscheidung, dass es wirklich nur exklusiv Michael Songs sein dürfen, muss wohl relativ spät gefallen sein. Sonst hätte man das ja gar nicht erst eingebaut. Genau, auch hier wieder ein Level, der gar nicht im Film auftaucht. Also klar, Michael und Zombies und Thriller, das kennt man ja, aber im Moonwalker passiert eigentlich nichts auf irgendwelchen Friedhöfen mit Zombies. Jedenfalls, also vielleicht erinnere ich mich ja wieder falsch, aber also da bin ich mir ziemlich sicher, keine Friedhöfe und Zombies.
In dem Fall erinnerst du dich richtig. Da war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Beziehungsweise, ja, nur so halb überrascht, weil ja, ey, Thriller und Zombies, das gehört einfach zu Michael Jackson dazu. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schade, finde ich, dass Thriller nicht in dem Spiel drin ist.
Das stimmt. Also bis jetzt war das Spiel auch super pups einfach. So die ersten beiden Level, da hat man sich so durchgetanzt, easy going, also wirklich gar kein Problem. Ne?
Ja, die Hunde nerven ein bisschen im zweiten, aber ansonsten ja.
Ja, gut, sind mir gar nicht negativ aufgefallen. Kommen alle wegkicken. Aber hier zieht es dann doch an, und zwar gegen, ich glaube, da habe ich euch auch in der WhatsApp-Gruppe direkt Videos geschickt um meinen Frust, weil ich dachte, oh, spiel ich jetzt halt mal durch, und meinen Frust kundgetan. Da tauchen nämlich Zombies auf, die sonst so nicht auftauchen, auch nicht im normalen Level. Die können nämlich sich in zwei Hälften teilen. Also quasi der Oberkörper, den reißen sich ab und schmeißen sich selbst Michael entgegen. Und da gibt es diesmal wirklich eine Möglichkeit, dem vernünftig auszuweichen. Ich glaube, man muss sehr pixelgenau springen und Glück haben und hoffen, dass es nicht beide gleichzeitig machen. Und normalerweise ist das Ende vom Level eigentlich immer lachhaft. Du wartest halt, dass alle Gegner auftauchen, dann machst du deinen Tanzmove und dann sind alle fertig und dann hast du es halt geschafft. Easy going. Wenn du hier deinen Tanzmove machst, bei den Gegnern, die auftauchen, ist deine Energie weg und dann kommen die beiden Zombies. Also muss man sich hier wirklich ein bisschen taktischer bewegen, erstmal alle Gegner normal wegkicken, sich den Tanzmove für die beiden Super-Zombies aufheben, und die sind aber so krass tot, dass nicht mal Michael Jacksons Moves sie aus Puste bringen und überleben einen vollen Tanzangriff und müssen hinterher noch bearbeitet werden. Und hier muss ich sagen, bin ich ganz dankbar gewesen, dass ich auf dem Emulator gespielt habe mit Save States, denn ich habe das bestimmt 15 Mal versucht, bis ich die beiden dann weg hatte. Also das war wirklich eine ganz schöne Hürde. Und als Kind, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich hätte es wohl weggelegt. Markus meinte, nein, man hatte damals ja sowieso nur gefühlt 3 Spiele, man wäre wahrscheinlich dran geblieben. Ja, also ich hätte es damals weggelegt, hätte es nicht für den Podcast gesagt, okay Leute, ja, nein. Aber da war für mich die erste große Hürde im
Spiel. Ja, sehe ich absolut genauso. Mit denen hatte ich auch meine Probleme. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, die Tanzmoves, die verändern sich tatsächlich von Level zu Level, und auch wenn Thriller selber nicht vorkommt, wenn Michael hier den großen Tanz mit den Zombies anregt,
macht er seinen T-Rex-Move.
Ja, dann macht er wirklich diesen Thriller-Move, und das ist so cool. In dem Moment ist es noch trauriger, dass Thriller nicht in diesem Spiel drin ist.
Ja, man merkt es schon, dass es da offensichtlich mal drin gewesen ist oder zumindest drin sein sollte.
Ja.
Ja, hätte thematisch einfach extrem viel Sinn ergeben. Ja. Alles klar. Nachdem wir alle Zombies weggetanzt haben, kommen wir also in den nächsten Level. Das ist der Spinnenhöhlen-Level. Der ist tatsächlich wieder etwas an den Film angelehnt. Da gibt's eine Szene, wo Michael das Versteck von Mr. Big entdeckt. Der tollt da gerade mit Katie durch den Wald. Und plötzlich sind überall Spinnenweben und es wird ganz düster. Und Katie sagt Michael und er sagt, nö, ist schon cool. Ich hätte es nicht cool gefunden, es waren echt dicke Spinnenweben. Also das weist auf wirklich viele Spinnen hin. Aber Michael ist da relativ selbstbewusst und sagt, läuft. Und Michael entdeckt dann einen Spinnenknopf neben einer Stahltür und drückt den sehr selbstbewusst. Der leuchtet auf und sie können reingehen. Spätestens da wären bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Ich gehe doch nicht in irgendeine Stahltür im Wald in dem spinnenverhangenen Geheimversteck mit Knopf. Na egal, macht er auf jeden Fall. Und so ähnlich ist dieser Level auch aufgebaut. Hier befinden wir uns in einer Höhlenstruktur. Es tauchen jetzt diese Gegner vermehrt auf mit ihren Anzügen und den Maschinengewehren. Und Michael muss hier, naja, in alle möglichen Höhlen reingucken, denn irgendwo hockt Katie in diesen Höhlen drin. Man weiß aber nicht, in welcher. Und auch hier war ich dankbar für Safe States. Denn wenn man Pech hat, ist es halt keine Katie da drin, sondern ein Haufen Gegner oder noch schlimmer, ein Haufen Spinnen.
Oder Zombies, die kommen auch nochmal vor, ne?
Ja, bestimmt. Und ja, hier ist es ein ziemliches Hit and Miss, ob man Katie gleich findet oder nicht. Und im Endeffekt ändert sich aber in der Struktur nicht groß irgendwas. Und das müssen wir vergessen haben, hier passiert es wohl das zweite Mal. Mir ist es zum ersten Mal passiert. Michael wird von einem blauen Glücksstern getroffen, auch so wie im Film, und verwandelt sich in den Jacksonator. Das ist so eine silberne Roboter-Variante. Und das ist gar nicht so cool, weil einem das ehrlich gesagt überhaupt nichts bringt, außer dass es cool aussieht. Er kann dann so Laser aus seinen Augen schießen. Amen. Aber geradeaus ist doof, weil dann schießt er über die Gegner rüber. Er ist nämlich größer als die Gegner. Also Kinder, nicht geradeaus schießen, das hilft nicht. Er kann aber auch nach schräg oben und schräg unten schießen. Das kann man eine Weile machen, bis man oft genug getroffen wurde, dann wieder Michael. Und es bringt einem nichts, da man dann Katie nicht finden kann und spawnen halt Gegner.
Was doof ist, also es bringt einem schon irgendwas. Zum einen, wenn man auf Punkte spielt, weil man da ja unverwundbar ist in dem Moment.
Ach ja, okay, es gibt Punkte, die haben wir noch gar nicht erwähnt.
Also wenn man auf Punkte jagt, dann bringt einem das schon was. Und, also was total doof ist, du kannst nicht hinter Gebüsche oder hinter Türen oder Grabsteine oder was auch immer. Du kannst nirgends hintergucken. Aber, also ich habe das bei YouTube gesehen, mir selber ist es nicht aufgefallen, aber wenn du dann an so einem Busch oder an so einem Grabstein vorbei läufst, fliegst, weil der kann ja dann auch fliegen, dann wird Katie dahinter sichtbar. Also theoretisch musst du dir nur in diesem ganzen Labyrinth merken, wo ist denn Katie, und dann da später als Michael wieder hingehen.
Ja, okay, na gut, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, aber das klingt ja doch einigermaßen
praktisch. Ja, ein bisschen. Also wie gesagt, so richtig praktisch ist es nicht. Das drüberschießen und schräg nach unten und so.
Genau. Hier fällt auch, gibt's noch ein bisschen neue Funktionen. Manche der Höhleneingänge sind ein bisschen versteckt. Da gibt's wie so ein Spinnensymbol an der Wand. Und das öffnet man, indem man sich davor dreht. Dann macht Michael das auf und kann da reingucken. Wenn er Pech hat, hüpft aber direkt ein Gegner raus. Dann muss man schnell reagieren, sonst gibt's Energieabzug.
Ähnlich, wie er sich drehen musste bei dem Gullideckel, ne? In dem Straßenlevel.
Ganz genau. Ja. Okay, auf jeden Fall, Michael wuschelt sich da durch.
Ja, aber bevor es in den nächsten Level geht, du bist sehr schnell unterwegs, Billie Jean läuft in diesem Level, das haben wir noch nicht erwähnt.
Ah, okay, ja, die Musik muss ich übernehmen, ich habe sie ja nicht gehört. Oh, ich schäme mich so. Genau, dann geht's in den nächsten Level. Leute, der hat mich gebrochen. Also hier, ich bin ganz offen, bis dahin habe ich gespielt. Dann landet Michael nämlich im Versteck der Bösewichter und der erste Level hat Teleporter.
Oh ja.
Also hier ändert sich ein bisschen was. Es gibt nicht nur die normalen Gegner. Es gibt noch Selbstschussanlagen, die sind an der Decke. Die schießen so Laserstrahlen in schräge und nach unten, also so in sechs Richtungen quasi. Und es gibt noch an der Wand entlang laufende Stromleitungen, die alle nicht so dicht sind und so einen Blitzfunken haben, der einem auch Energie abzieht, wenn er einen trifft. Naja, und Michael muss sich halt schlau hin und her teleportieren und der Spieler muss sich merken, welcher von diesen drei nebeneinander liegenden Teleportern teleportiert mich an eine andere Stelle, die so ziemlich genauso aussieht wie die Stelle, wo ich herkomme. Ja, da war aber mir die Luft raus. Also der Schwierigkeitsgrad zieht nochmal an und es wird sehr unübersichtlich. Aber auch das macht Michael brav dreimal, bis er diesen Level geschafft hat. Was läuft hier im Hintergrund?
Bad. So wie der Level halt ist.
Ich wollte gerade sagen, so hat es mich auch angefühlt. Markus, wenn wir das geschafft haben, was passiert denn im nächsten Level? Wieder das Gleiche?
Nee, tatsächlich nicht. Da gibt's das allererste Mal eine Veränderung des Gameplays. Bis hierhin habe ich allerdings auch nicht gespielt. Ich habe es mir nur bei YouTube angeguckt. Da verwandelt sich Michael in das Raumschiff. Das haben wir ja ganz am Anfang schon erwähnt, weil Mr. Big, also Joe Pesci, mit seiner kleinen Brille und der merkwürdigen Frisur, der flieht mit einem Raumschiff von der Erde. Und wir verfolgen ihn und dann wird das so eine Art, ja, ganz weird. Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, genau. Da war ich auch dran erinnert.
So ganz weirdes Wing Commander, aber ja, ich hab's ja nicht gespielt. Also Wing Commander auf dem Amiga lief ja mit 12 Frames pro Minute, pro Woche, was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel schlechter zu spielen war, aber es sah schon so aus. Ja, man versucht irgendwie gegnerischen Raumschiffen auszuweichen, die dabei abzuballern und Mr. Big, ich glaube, man muss ihn 8-mal treffen, dann ist er erledigt und dann ist das Spiel auch beendet.
Genau. Und unten rechts hat man so einen Radarbildschirm, da wird Mr. Big als Quadrat dargestellt und man muss halt offenbar das Raumschiff so steuern, dass man das in die Mitte des Radars bewegt, also man hat so eine Art Orientierung und wenn man ihn sieht, muss man halt draufballern. Und wenn man das 8-mal geschafft hat, dann ist das Spiel beendet und Michael ist siegreich und alle Katie-Klone sind offenbar wieder befreit und Frieden auf Erden.
Na Gott sei Dank.
Endlich.
Und ja, und dann haben wir das Spiel geschafft. Tobi, ich glaube, du wolltest noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was wir da so sehen, oder?
Ja, das wäre mir tatsächlich einigermaßen wichtig. Ich habe mich gerade ein bisschen zurückgehalten, denn auch ich bin nicht weiter als Level 3 gekommen. Also das Spinnen-Desaster habe ich gar nicht mehr miterleben können. Ich bin beim Friedhof dann ausgestiegen. Also man muss wirklich sagen, das Spiel sieht für ein frühes Mega Drive-Spiel, das es ja ist, wirklich auffällig gut aus. Also gar nicht unbedingt, weil die Hintergründe unfassbar spektakulär wären. Die sind zwar stimmungsvoll und wirklich schick gemacht, also das schafft schon Atmosphäre, aber die eigentliche Besonderheit ist hier Michael Jackson eigentlich selber. Den haben wir zwar kurz vorhin schon mal erwähnt und auch seine Dance-Moves, aber wie sieht er denn aus? Also wer das Musikvideo kennt von Smooth Criminal oder den Film gesehen hat, der wird Michael Jackson vor Augen haben in seinem weißen Gangsteranzug mit der Fedora, also mit dem Hut, und dieses Outfit trägt er eigentlich auch das gesamte Spiel über. Und das sieht wirklich gut aus. Also das ist ein sehr großer Sprite. Alles ist sehr detailliert. Auch die Animationen kommen extrem flüssig. Also man erkennt anhand seiner Bewegungsabläufe und der Haltungen sofort Michael Jackson. Also das haben sie schon sehr, sehr gut getroffen. Und das schafft natürlich eine schöne, dichte Michael Jackson-Atmosphäre. Und insofern sieht das schon nach etwas aus, was man nicht unbedingt 1990 auf einer Konsole erwarten würde. Und die Entwickler haben sich hier wirklich größte Mühe gegeben, seine Tanzposen direkt aus den Filmreferenzen zu entnehmen. Und das merkt man wirklich. Also er bewegt sich nicht wie ein typischer Plattformheld, wie man sie so kennt aus dieser Zeit, sondern er gleitet quasi durch den Raum. Ne? Er kann den Moonwalk machen, der übrigens völlig unnötig ist. Der bringt spielerisch nichts, aber sieht geil aus und macht einfach Spaß. Und man nimmt ihm im Prinzip jede Bewegung, jede Animation ab. Er performt im Prinzip durch die einzelnen Level. Sehr, sehr geil gemacht.
Total verrückt. Das mit dem Moonwalk habe ich erst durch unser Skript erfahren. Ich wusste gar nicht, dass wir im Spiel den Moonwalk machen können. Also ich habe es vom Spielen selber habe ich es gar nicht bemerkt.
Ich auch nicht, tatsächlich. Also man muss da den Button gedrückt halten und rückwärts gehen und dann macht er halt diesen Move und das sieht geil aus.
Ja, das ist echt cool. Ich habe es im Spiel selber auch nicht gemerkt, aber was ich im Spiel auch nicht gemerkt habe, du kannst ja auch die Treppengeländer runterrutschen. Das habe ich auch erst bei YouTube gesehen.
Ja, das war mir auch nicht aufgefallen. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, also es machen hier die vielen kleinen Details das Gesamtbild aus. Also dieses leichte Wippen des Hutes, wenn er da sich bewegt und sein Sakko, das so mitschwingt, wenn er sich dreht.
Die Krawatte auch, ne? Die geht auch hoch, wenn er springt und so. Das sieht schon ganz geil aus, da hast du recht.
Also, ne? 1990, wie gesagt.
Ja, er sieht auch einfach wirklich cool aus. Ich spiel's hier einfach gerade währenddessen, weil ich habe hier meinen kleinen Emulator neben mir liegen. Und das mit dem Moonwalk ist echt geil. Also man muss wirklich einfach die normale Angriff, ich wäre ja gar nicht auf die Idee kommen, die normale Angriffstaste gedrückt halten und dann geht er halt ziemlich smooth und kriminell.
Oh, smooth und kriminell. Sebo, hallo. Das macht ja ziemlich bad.
Er kann sich auch so cool an die Wand anlehnen, wenn man nach oben drückt, dann gehen die Hüften nach vorne. Ich gucke hier gerade nochmal rein. Das sieht schon ganz geil aus, da kann man nicht meckern.
Ja, finde ich auch.
Nicht so geil hingegen sind die Gegner-Sprites, die sind deutlich simpler gehalten als Michael selbst und wiederholt sich ja auch ständig. Also da haben sie sich wirklich nicht allzu viel Abwechslung erlaubt. Das wäre so ein kleiner Kritikpunkt. Also die sehen auch schon cool aus, aber ja, fallen schon so ein bisschen ab neben Michael Jackson. Und auch die Hintergründe, ja, ich habe die gerade so ein bisschen abgetan, aber die sehen schon nett aus. Also die sind schon abwechslungsreich, wenn man sich die so nebeneinander anschaut. Also in den Level selbst wiederholt sich da auch vieles, aber so, wenn man sich die 5 Settings mal so nebeneinander anguckt, sehen die auch schon ganz, ganz cool und abwechslungsreich aus, ne? Also da gibt's tatsächlich auch mal ein bisschen Parallax-Scrolling, was ja für die Zeit auch nicht unbedingt selbstverständlich war. Also das Spiel ist schon auf eine Art beeindruckend. Optisch.
Ja, optisch und ja, musikalisch. Markus, wie sieht das denn aus? Wir haben hier ein Michael Jackson Spiel. Wie ist denn das mit der Musik so? Wir haben jetzt erwähnt, bekannte Stücke werden abgespielt, aber was steckt denn dahinter?
Ja, das ist schon ziemlich faszinierend. Also die FM-Synthese, also mit der das Mega Drive Musik erzeugt, das ist ja nicht unbedingt das Naheliegendste, wenn man jetzt an Michael Jackson denkt. Michael Jackson, die Musik, die lebt ja von der Produktion Quincy Jones damals, ne? Die lebt von Groove, die lebt von echten Stimmen und von Studiopolitur am Ende. Wir sind ja in den 80ern, von kleinen rhythmischen Details und ja, das Ganze muss jetzt der Yamaha YM2612 FM-Chip des Mega Drives handeln. Und das hätte doch leicht schiefgehen können. Also wer sich mit Mega Drive so ein bisschen auskennt, der weiß, dass viele Soundtracks, also gerade die Multiplattform-Spiele, die klingen auf anderen Plattformen oft besser. Aber hier ist das, finde ich, erstaunlich gut. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass ich gerade Beat It sehr gut finde, aber auch Smooth Criminal klingt, finde ich, echt cool. Und das haben wir dem Komponisten und Arrangeur Hiroshi Kobuta alias Jimita zu verdanken. Und der wurde unterstützt von Takayuki Nakamura. Und beide haben die Jackson Hits fürs Mega Drive arrangiert. Im Sega SMPS Format. Die Songs, die haben wir ja schon erwähnt, die da gelaufen sind. Wie gesagt, meine absoluten Lieblinge waren Beat It auf jeden Fall, aber auch Smooth Criminal. Sebo, dich lasse ich mal raus. Tobi, welche Songs fandst du am besten?
Naja, also mit Smooth Criminal wird da die Messlatte schon sehr, sehr hoch gehängt und das war ja auch erwartbar und das passt auch am besten, finde ich, zum Setting des ersten Levels. Also das ist für mich, glaube ich, mein Favorite, würde ich sagen. Ich fand Beat It auch cool und mir hat auch das Friedhofsding ganz gut gefallen, aber dadurch, dass ich es nicht kannte, war es für mich nicht ganz so catchy. Naja, die anderen letzten beiden Level habe ich nicht live hören dürfen. Insofern, ich würde mich für den ersten entscheiden, für Smooth Criminal.
Ja.
Ich muss da ganz kurz sagen, genau, im letzten Level, den habe ich ja dann quasi gehört, weil ich habe mir dann, um das auch in Übersicht zu haben, halt noch ein Longplay angeguckt, ab da, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Und wir kriegen natürlich hier keine ganzen Stücke, also nicht 3 oder 4 Minuten am Stück, sondern es sind Loops. Ich habe mich beschwert bei uns in der Gruppe, dass ich das recht nervig finde, weil sich das schnell wiederholt, nach meinem Eindruck. Markus, du hast gesagt, so ein Loop geht 1 Minute.
Nee, die gehen sogar 1,5 Minuten knapp. Also das ist ach, gar krass. Nicht so kurz, diese Loops. Und wenn man jetzt, bei Bad ist mir das sehr aufgefallen, wenn der dann anfängt zu loopen, dann klingt das erstmal so, als ob halt die zweite Strophe losgeht und so ein Level, also es gibt ja nach den einzelnen Abschnitten gibt's ja immer eine Punktezusammenfassung und wie lange du gebraucht hast und da gibt es auch eine Ziellänge des Levels, also in wie vielen Minuten sollst du diesen Level abgeschlossen haben und das ist in den ersten 3 Abschnitten, also Smooth Criminal, sind das immer 2 Minuten und ich habe auch schon mal länger gebraucht, aber man kann diese Dinger in unter 2 Minuten schaffen und dann loopt das Ganze ja nicht so unendlich. Ja, du hast dann 3 Level hintereinander, beziehungsweise 3 Abschnitte des ersten Levels hintereinander, Smooth Criminal, aber das sind, wenn du schnell bist, auch 6-7 Minuten. Das geht schon, das ist okay.
Was wir gar nicht so wirklich erwähnt haben, nur kurz, es gibt auch eine Menge Sprachsamples, wenn man so will, oder tatsächlich Stimmen, die man hört. Zum Beispiel jedes Mal, wenn der Affe angehüpft kommt, ich vergesse jedes Mal, wie heißt es, tut mir so leid, Affe Bubbles ankommt und auf Michaels Schulter springt, dann sagt er, who's bad oder sowas? Auf jeden Fall wird dann kurz gesprochen.
Bestimmt.
Und das ist schon dich nochmal erwähnt.
Ja, stimmt. Auch im Song Who's Bad. Also wenn Michael am Ende des Refrains diese Frage stellt, diese Frage so zischt quasi, dann ist das auch mit einem Sample. Also das ist der einzige Song, der dann ein Sprachsample drin hat. Aber auch die ganzen, Tobi, mach doch nochmal das Au von vorhin.
Der arme Tobi. Bitte?
Mach doch nochmal
das. Verbindung war gerade ganz schlecht.
Ich krieg ihn heute nicht mehr dazu, verdammt. Aber genau, das sind alles Samples. Ist schon ganz cool. Also das Mega Drive war ja nicht unbedingt dafür bekannt, eine Sample-Maschine zu sein, beziehungsweise so besonders gute Sprachsamples zu haben. Und das ist schon beeindruckend. Gerade, Tobi, du hast es ja gesagt, für so ein frühes Spiel auf dem Mega Drive.
Ja, definitiv.
Ja, jetzt haben wir uns eine ganze Weile über die Musik unterhalten, den Levelaufbau, den Ablauf und vielleicht gucken wir uns nochmal an, wie ist das Ganze denn überhaupt zusammengekommen? Wie ist dieses Spiel entstanden? Tobi, erleuchte uns doch mal.
Naja, wir haben es vorhin schon mal kurz in den Raum geworfen, ob nun Michael Jackson bei Sega oder Sega bei ihm angerufen hat, ist so ein bisschen unklar, je nachdem, welcher Version man hier glauben mag. Ist aber auch egal, am Ende ist hier ein Videospiel entstanden, in dem Michael Jackson Kinder rettet, Gangster tanzen lässt und sich am Ende in Raumschiff verwandelt. Und ich glaube, das war damals sicherlich in aller Parteien Sinne. Vor allem natürlich für Sega, denn die standen ja zu der Zeit so mitten im Kampf gegen Nintendo, wollten sich da behaupten gegen Super Mario und so weiter. Und denen kam das natürlich extrem gelegen, denn naja, wenn der größte Popstar der Welt ein Spiel machen will, egal auf wessen Initiative heraus, dann lässt man sich das natürlich nicht entgehen.
Wir gehen jetzt nicht auf jeden einzelnen Mitarbeiter ein. Ich möchte aber einmal hervorheben, hier dran hat auch Taku Makino mitgearbeitet. Der war vorher für Tetris und E-Sword zuständig. Und E-Sword war für mich immer der Grund, warum ich einen Mega Drive haben wollte, weil das auf Screenshots so cool aussah. Da spielte man so einen Zukunftspolizisten in so einem Sondereinsatzkommando, der hatte so eine Mech-artige Rüstung an und musste gegen schleimige Alienwesen kämpfen. Und wenn man E-Sword gespielt hat, dann hat man auch schon eine Idee, warum der vielleicht für Moonwalker engagiert wurde, denn das ist ähnlich aufgebaut, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall so im Groben ist da schon erkennbar, wo das herkommt. Und das fand ich cool, als ich das gelesen habe, weil das macht für mich total Sinn.
Ein Spiel übrigens, das ich früher als S-Wart bezeichnet habe.
Ach, Tomb Raider. Und Shinobi. Ach, da, ja.
Und ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir reden auch kurz über die Arcade-Fassung, die beiden Dinger, die wurden parallel zueinander entwickelt. Allerdings, mehrfach schon gesagt, sind komplett eigenständige Spiele. Wichtig, was man sagen muss, Moonwalker entstand hier in einer Zeit, in der das Entwicklungsumfeld von Sega in einer Phase war, in der es ihren 16-Bit-Stil gerade irgendwie fand. Ne? Eastward haben wir gerade erwähnt. Ich habe Shinobi. Ich finde, das Spiel ist halt auch sehr Shinobi-esk. Und das ist aber auch eine Zeit, bevor Sonic alles verändern sollte. Was ich auch noch ganz interessant fand, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden, einer hatte das vorhin schon in den Raum geworfen, Jackson, der war wohl aktiv an der Entwicklung beteiligt. In welchen Sphären ist halt die Frage, aber auf jeden Fall, was ich gelesen habe, soll er wohl natürlich an der Musik beteiligt gewesen sein, also soll abgenickt haben oder was noch geändert werden soll und auch an der Grafik so ein bisschen gearbeitet haben, nämlich an den Tanzmoves. Also da soll er wohl helfend eingegriffen haben oder korrigierend eingegriffen haben, wenn irgendwas so war, dass er gesagt hat, nee, so bewege ich mich nicht oder so. Also da soll er schon aktiv beteiligt gewesen sein an dem Spiel. Im Abspann steht dann tatsächlich auch Game Concept and Design bei Michael Jackson.
Habe ich auch mitbekommen. Ich hatte ja noch so ein Making-of-Video dazu gesehen. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass Michael Jackson ja auch diverse andere Partnerschaften hatte. Ganz bekannt mit Pepsi, aber auch so mit Schuhen. Ich glaube, es war Nike. Ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster nehmen, aber irgendwie so. Und
ich glaube Reebok.
Okay. Und bei beiden stand er wohl nicht so wirklich dahinter. Das war eher des Geldes wegen. Also er hat auch zum Beispiel wohl nie freiwillig Pepsi getrunken. Und bei dem Spiel, das war wohl tatsächlich echt ein Herzensprojekt von dem. Daran hat er auch nicht wirklich viel Geld verdient. Das war wohl für ihn nicht besonders lukrativ, aber da hatte er wohl richtig Bock drauf. Also er war da echt auch mit dabei, hat wohl auch Kommentare geschrieben und Input gegeben und das war was, was ihm wirklich fasziniert und begeistert hatte wohl.
Ja, und das ist ganz geil. Das war natürlich eine Zeit weit vor Internet und irgendwelchen Dropboxen, wo man sich mal irgendwelche Sachen hin und her schieben konnte oder mal kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben konnte. Also da wurden tatsächlich noch Briefe verschickt. Und wenn er da irgendwelche Ideen oder so an die Entwickler weitergegeben hat oder Kommentare zu den Rohentwürfen gegeben hat, dann war das wohl auch ganz oft so, dass er nicht gesagt hat, nee, das macht ihr jetzt so oder ich will das so haben. Dann hat er das immer eher als Vorschlag rübergebracht. Also es ist toll, was ihr macht. Was meint ihr denn vielleicht dazu? Er wollte die Wünsche des Entwicklerteams gerne respektieren, hat aber eine Idee reingebracht. Also er war da wohl auch irgendwie ein bisschen demütig auf eine Weise. Aber das passt auch irgendwie zu dem, was du gerade gesagt hast, Sebo, dass das schon ein Herzensprojekt von ihm war, dass er da echt Bock drauf hatte.
Wichtigster Input war wohl seinerseits auch, dass die Gegner nicht getötet werden, sondern dass sie geläutert werden durch kräftige Tanzmoves, um auch kinderfreund zu bleiben. Das war wohl, was ihm wirklich am Herzen lag und ihm ganz wichtig war.
Ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen, dass Michael Jackson selber der Grund war, warum er nicht mit der Tommy Gun, was er ja in dem Film macht, da ballert er ja mit der Tommy Gun rum, aber im Spiel macht er das nicht. Als Roboter darf er dann aber schießen. Warum auch immer das dann okay ist.
Der betäubt seine Gegner wahrscheinlich nur.
Ja, vielleicht.
Die schlafen nur.
Naja, auf jeden Fall macht das ganze Moonwalker irgendwie auf eine Weise besonders. Das hätte ein ganz normales Lizenzspiel werden können, wurde es aber dadurch irgendwie auch nicht.
Nee, es ist schon irgendwie, ich habe vorhin einmal den Begriff Collage in den Raum geworfen. Das trifft hier auch so ein bisschen zu. Und ich finde, es ist irgendwie so ein schon fast ein künstlerisches Werk, wenn man den Film jetzt mal so ein bisschen mit einbezieht. Also man kann hier ganz, ganz unschwer Michael Jacksons Handschrift erkennen. Und ja, das, was auf den ersten Blick einfach nach ja zusammenhangslosen Versatzstücken aussieht, ist es am Ende auch. Aber wenn man den Film, wie gesagt, so ein bisschen im Hinterkopf hat und um Michaels Ambitionen weiß und um seine Figur, um seine Person, dann wird daraus, ja, dann verzeiht man dem Spiel vielleicht ein bisschen eher auch diese Weirdness und ja, nimmt die Handlung in Anführungszeichen und die Dinge, die einem da vielleicht noch so ein bisschen ja, negativ oder seltsam aufstoßen, auch nicht ganz so tragisch, nicht ganz so ernst, ne?
Ich würde ganz gerne noch kurz ein Trivia loswerden zur Arcade-Version. Die habe ich nämlich vorhin gespielt. Ich habe die noch in Vorbereitung. Ja, ich wollte sie eigentlich nur anspielen, aber erstens ist sie kurz und zweitens hat sie echt Spaß gemacht. Der Planer und Director Ropyaku Tsurumi, der hat in der Arcade-Fassung etwas eingebaut, nämlich wenn man eine Münze in den Arcade-Automaten wirft, dann ruft Michael. Und das hat der extra laut gemacht. Also der hat diesen Sound lauter gemacht als jeden anderen Sound im Spiel. Und das hat er wohl deswegen gemacht, weil ja, das sollte halt durch die ganze Arcade tönen. Und als ich das Spiel vorhin gespielt habe, ich habe das auch, Sebo, wie du, auf meinem kleinen Ambenic Handheld gespielt. Und ich habe den Sound nicht so laut gehabt. Und dachte dann, ist ein bisschen arg leise. Und dann habe ich den halt lauter gemacht und dann bin ich halt wäre ich Game Over gegangen. Aber dann habe ich halt neue Coins eingeworfen. Und alter Schwede, hat Michael hier durch die Wohnung gebrüllt. Das, ja, also ich habe mich erst noch gewundert. Aber ja, mit diesem Fact wird es auf einmal sehr logisch, warum das der Fall ist.
Und weil du gerade bei der Arcade-Version bist, auch da gibt's noch so ein paar ja Auffälligkeiten, Anekdoten, die man an der Stelle nennen könnte. Der Penisroboter zum Beispiel.
Bitte was?
Ja, du hast richtig gehört. Er hat Penis gesagt.
Ich weiß aber schon, was du meinst.
Also das Roboterdesign aus einem späteren Bild, das erinnert tatsächlich, ja, eher unfreiwillig an ein Phallus-Symbol und das Team war daraufhin so ein bisschen besorgt und hat Jackson dann auch gefragt, ob das denn so bleiben dürfte. Der hat es aber offenbar genehmigt und weiß nicht so genau, ob er es nicht gesehen hat oder ob es ihm einfach egal gewesen ist oder ob er andere Sorgen hatte. Auf jeden Fall ist es drin geblieben.
Ja, der ist mir auch total aufgefallen. Das ist so eine Art AT-ST, also aus Star Wars, diese zweibeinigen Roboter auf Endor, ne? Also nicht Roboter, diese zweibeinigen Fahrzeuge, Gehzeuge auf Endor. Und der hat ja so eine Art, ja, wie so eine Ramme zwischen diesen beiden Beinen. Und damit schlägt er dann nach Michael. Das ist schon ein bisschen weird.
Ja.
So, nach ein bisschen Trivia geht's so langsam auf die Zielgerade. Schauen wir doch aber trotzdem nochmal, was die Presse damals gesagt hat. Das Spiel kam damals halbwegs positiv an. In der ISM 1090 zum Beispiel gab's eine Wertung von 8 von 12. Ja, ISM war ja immer ein bisschen weird, was die Wertung angeht, diese 12-Punkte-Wertungen. In der Powerplay 11/1990, Sebo, du müsstest das ja noch auswendig kennen.
Ich rate mal, weiß ich nicht, 72%.
Deutlich schlechter. Es hatte insgesamt tatsächlich nur 59%, hatte aber beim Sound immerhin 83.
Mhm. Immerhin.
Und wie immer kam das Ding international deutlich besser weg. Die Sega Power hat damals 90% gegeben, Megatech hat 85% gegeben, in der Mega gab es immerhin noch 78 und im Compute Guide gab es 19 von 20. Also das ist schon ziemlich gut. Ach hier, die Electronic Gaming Monthly, die will ich natürlich nicht außen vor lassen, da gab es 7 von 10.
Naja.
Also kam gut weg. Retrospektiv, ja, da ist es nicht ganz so gut, oder?
Nee, also da ist es nicht so, hat es nicht so toll abgeschnitten. Die Mega Magazine packt es auf Platz 91 der besten Mega Drive Spiele aller Zeit und schätzt es auf Average ein. Die Game Informer hat es auf Platz 8 der Top 10 Worst Licensed Game Ideas, ist auch eine interessante Liste, ever gesetzt. Bei GameSpot kam es 2004 immer in die Greatest Games of All Time Liste, also da waren sie doch ganz positiv eingestellt, aber insgesamt ist die Rezension jetzt nicht gerade flammend vor Liebe, sagen wir es mal so.
Ja, und bei Moby Games kommt das Ganze auf 69% bei den Kritikern, wobei sowohl alte als auch neue Kritiken berücksichtigt sind. Und bei den Spielern kommt das Spiel auf 3,5 von 5 Sterne. Der Moby Score liegt bei 7 für die Genesis-Version. Ja, aber wie ging's danach weiter? Die Arcade-Version und die anderen Spiele haben wir schon erwähnt. Und eigentlich sollte die Partnerschaft mit Sega ja auch noch weitergehen. Da sollte noch ein Spiel zu Dangerous kommen. Und eine Sache, die seit Jahren durchs Internet geistert, ist Michael Jacksons Beteiligung am Sonic the Hedgehog 3 Soundtrack. Und je nachdem, wem man da glauben mag, STI-Director Roger Hector sagte, Jackson hat den kompletten Score geschrieben. Brad Buxer, Jacksons Keyboarder, sagt, er selbst, also Brad Buxer, habe selbst den Großteil des Soundtracks komponiert und Jackson hat höchstens ein paar Melodien beigesteuert. Howard Drossin, Musikdirektor bei STI, sagt, Jackson hat gar nichts damit zu tun gehabt. Also es gibt von alles bis gar nichts sämtliche Facetten. Wenn man sich auf YouTube mal ein bisschen umguckt, da gibt es Videos, da kann man Vergleiche hören von Sonic 3 Tracks und Michael Jackson Tracks. Und da ist schon eine mal mehr, mal weniger deutliche Nähe zu hören. Tobi, du hast dir das vorhin auch angehört, ne? Und du hast auch bei dem einen oder anderen gesagt, ja, ja, das hört man. Ich bin da nicht so gut drin. Dr. Music ist leider gerade nicht verfügbar. Aber wir verlinken euch das Video mal, könnt ihr dann selber entscheiden. Und naja, genau in dieser Zeit, wo Sonic 3 entstanden ist, da ging das ja auch mit diesen Anschuldigungen und mit den Kontroversen um Michael Jackson so richtig durch die Decke. Und da gab es dann leider keine weitere Zusammenarbeit mit Michael Jackson mehr. Also ja, Dangerous wurde gecancelt. Und je nachdem, was bei Sonic 3 passiert ist, mal mehr, mal weniger. Vielleicht ganz viel, vielleicht ganz wenig Michael Jackson. Keine Ahnung. Und ihn können wir leider nicht mehr fragen. Aber wen wir fragen können, ich kann euch und ihr könnt dann mich fragen, wie fanden wir das Spiel eigentlich? Sebo, du lachst mich gerade für meine unglaublich miese Überleitung aus. Darum musst du anfangen, wie du das Spiel gefunden hast.
Dass man einmal kurz auf Mute und kann die Überleitung nicht selber machen. Okay, wie fand ich das Spiel? Naja, nicht so gut. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, hätte ich es nicht für den Podcast gespielt, hätte ich es bei den Zombies schon abgebrochen. Und ganz ehrlich, da hat man eigentlich auch schon alles gesehen von dem Spiel. Es ist halt unglaublich repetitiv. Du machst halt immer wieder das Gleiche vor wechselnden Hintergründen mit minimalster spielerischer Abwechslung. Bis auf den Luftkampf ganz am Ende, den Weltraumkampf, den ich ja selber gar nicht mehr gesehen habe, ist es halt immer der gleiche Brei. Es sieht schön aus, es spielt sich auch wirklich fluffig, da kann man gar nicht meckern. Aber es wäre jetzt nichts, ich's privat gespielt, hätte ich es nicht so weit gespielt. Das ist nett, ich mag die Idee dahinter, ich mag Michael, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Aber spielerisch ist das überhaupt nichts, was irgendwie Bäume ausreißt oder mich begeistern könnte. Also müsste ich jetzt auf einer, was machen wir immer, eine Fünfer-Skala oder sowas, ne? Da wäre ich wahrscheinlich mit wohlwollenden 2 von 5 dabei. Das kann man schon mal spielen, aber das, ich würde es jetzt niemandem empfehlen. Außer er ist halt ein riesen Michael Jackson Fan und muss mal unbedingt den Moonwalk machen, den ich jetzt eben...
Ach komm, das gibt doch noch mal einen halben Stern drauf, der Moonwalk.
Nee, ich finde 2,5 wäre schon zu viel dafür. 2 finde ich, ist es schon ganz gut bedient. Boah,
hart abgewartet.
Tobi, siehst du das ähnlich oder bist du dem Moonwalk verfallen und sagst, Michael, gib mir...
Na, ich sehe es schon ein bisschen ähnlich, muss ich gestehen. Über die Wertung sprechen wir gleich noch. Aber du hast natürlich recht, das ist erstmal per se kein brillantes Spiel. Ich hatte damit meinen Spaß, vor allem bis zu dem Punkt, wo ich dann aussteigen musste, weil es so gut von der Hand ging. Also ich bin da gut durchgekommen, die ersten beiden Level sind wirklich fluffig. Das hat mir auch Spaß gemacht, da haben mir auch die Moves noch Spaß gemacht und so ein bisschen in die Steuerung reinzukommen. Und das ist, finde ich, auch der große Punkt an dem Spiel, der den Spielspaß ausmacht, also Michael Jackson zu steuern, die Special Moves auszuführen, immer mal wieder neue Sachen zu entdecken, ne? Stichwort Moonwalk und so. Das macht das Spiel schon sehr, sehr gut, aber spielerisch, wenn man sich das Gameplay anschaut, ja, das ist wirklich Murks. Also du hast es gerade, glaube ich, gesagt, kennst du ein Level, kennst du alle oder so ähnlich, und das ist hier genau der Fall. Also ich würde es auch niemandem empfehlen, außer dem Jackson-Fan natürlich. Bin aber trotzdem froh, dass ich mal reingeschaut habe, denn grafisch ist es wirklich, wirklich schön. Also gerade wenn man nochmal sich das Entstehungsjahr 1990 anguckt, ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel, sehr gelungene Animationen, also auch gut getroffen, wie ich finde. Insofern, ich, Sebo, gönne mir den halben Punkt und vergib 2,5.
Ach, Tobi, du bist einfach zu gut für diese Welt.
Markus.
Mensch, Markus.
Gehst du auf 3?
Ja, hier, synchron. Erzähl mal. Ich denke auch, Markus gibt die 3.
Nee, Spoiler, nee, mach ich nicht. Also, oh, krass. Ich muss leider auch sagen, ich fand das Spiel auch nicht so richtig gut. Ich gehe da mit. Das Spiel sieht okay aus. Ich finde die Hintergründe oft nicht so schön, aber Michael sieht toll aus, seine Moves sind toll, die Musik ist gut, die hat mir wirklich gefallen, und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, hast du ein Level gesehen, hast du alles gesehen, weil es kommen immer mal wieder neue Gegner, es kommen immer mal wieder Einzelne. Das ist jetzt nichts, was irgendwie das Spiel um 2, 3 Punkte hochbringt. Aber es kommen immer mal...
Das stimmt auch nicht wirklich, denn ich habe ja auch nur 3 Level gespielt.
Es kommen immer mal wieder einzelne neue Aspekte in das Spiel, zum Beispiel im Spinnenlevel, das haben wir nicht erwähnt. Das sind so riesige Spinnennetze und da muss man hinter denen lang gehen, und wenn man hinter denen lang geht, dann bleibt man da drin hängen und man geht langsamer. So, wie gesagt, ist nichts Bahnbrechendes, aber... Hey, immerhin, es passiert noch mal was. Kommen mal neue Gegner, dann sind's Zombies, dann schießen plötzlich ein paar Leute. Aber ja, was ich dem Spiel aber wirklich ganz hoch anrechne, ist einer der coolsten, oder komm, ich sag's einfach, der coolste Screen Cleaner, den es überhaupt gibt. Also Michael Jackson, der seine Gegner dazu bringt, mit ihm Choreo zu tanzen und dann fallen alle tot um, das ist einfach mega geil. Aber ja, ich habe wie gesagt, habe ich ja erzählt, ich habe heute noch die Arcade-Version gespielt und die hat so viel mehr Spaß gemacht. Die ist so viel besser, die spielt sich besser, die sieht viel besser aus, die hat noch mehr Animationsphasen, die hat noch mal bessere Musik, weil halt Arcade. Und ich habe danach dann noch mal den ersten Level auf dem Genesis gespielt, auf dem Mega Drive. Und dann merkt man erst recht, oh, so gut sieht das dann doch nicht aus. Also ich bin auch wie Tobi bei 2,5 von 5 und ich meine das auch, also es sind nett gemeinte 2,5.
Trotz des Screen Cleaners, keine 3?
Ja, trotz des Screen Cleaners. Also wahrscheinlich kommt es bei mir wegen des Screen Cleaners noch auf 2,5.
Ah, okay.
Sonst wäre ich wahrscheinlich eher bei Sebo. Den Moonwalk habe ich nicht gesehen. Wenn ich den gerafft hätte, hätte ich vielleicht 3 gekriegt. Keine Ahnung.
Na gut.
So, wir haben es fast, aber eine Sache möchte ich noch von euch wissen. Ganz schnell, eure Top 3 Michael Jackson Songs. Sebo fängt an. Das kommt nicht sehr spontan. Ich habe euch gesagt, dass ich diese Frage stellen werde.
Mir nicht. Da war ich, glaube ich, noch nicht im Chat.
Dann Tobi, fang an.
Okay, dann mach ich's kurz. Also, ich starte chronologisch mit Rock With You aus dem Off The Wall Album. Dann gehe ich rüber zu Bad. Ich überspringe Thriller, denn 3 sind echt nicht viele, ne? Ich entscheide mich da für Man in the Mirror natürlich. Und ich muss Dirty Diana natürlich nehmen. Die Anekdote von vorhin zwingt mich dazu. Mhm. Und weil wir ja gut drauf sind, gibt's noch eine Honorable Mention. Und das muss für mich natürlich Smooth Criminal sein. Auch ein wahnsinnig guter Song.
Okay, also bei dir sehr Bad-lastig.
Ja.
Sebo, was sind denn deine Top 3?
Ich hätte mich damit wochenlang auseinandersetzen können und nochmal alles hören. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie Michaels Lieder alle heißt, muss ich sagen. Jetzt on top of my head wären es wahrscheinlich Beat It, Man in a Mirror und ich mag Leave Me Alone total gerne. Ja, also das wären jetzt die. Ich mag bestimmt auch noch 70 andere Sachen, aber die fallen mir jetzt, also das ist, ich bin nicht mehr spontan genug um die Uhrzeit. Die Hörer wissen das nicht, aber wir haben es 1:15 und ich schäme mich bestimmt hinterher, aber das, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Die finde ich alle toll. Ich finde auch noch ganz viele andere Songs großartig, aber ich nehme jetzt mal die 3.
Und du, Markus?
Ich habe mich ein bisschen schwer mit dem dritten getan, weil es einfach so viele gute gibt. Aber ich habe mich dann am Ende für meinen dritten Platz was Neueres, ich mache wieder Gänsefüße mit meinen Clownhänden, habe ich Scream mir ausgesucht mit seiner Schwester Janet. Das ist schon ein richtig cooler Song, den mochte ich damals sehr gerne und das war noch so eine Zeit, wo ich ihn noch ein bisschen belächelt habe, aber das war echt ein cooler Song, ich mochte den. Auf den zweiten Platz würde ich auch Beat It packen. Hat das Mega Drive-Spiel tatsächlich was mit zu tun, weil der so gut in der Mega Drive-Version rüberkommt, habe ich gedacht, ja, voll geil. Und hey, Eddie Van Halen an der Gitarre ist schon super cool. Und mein All-Time-Favorite, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das Bad-Album für den Podcast mal wieder gehört habe. Und als endlich Smooth Criminal kam, ich habe im Auto gesessen und ich musste mein Autoradio echt laut machen. Das ist so ein guter Song.
Ja.
Smooth Criminal, bei mir der absolute Top-Song. Und Tobi hat eine gemacht, also mache ich auch eine, nur Honorable Mention. Da würde ich noch Thriller reinnehmen. Den höre ich immer in der Halloween-Season. Meine Freundin hat den auf der Playlist. Und ja, Thriller ist auch ein richtig guter Song. Das wären meine Top 3.
Ich hätte auch Thriller nochmal.
Dann ist das auch deine Honorable Mention. Ist okay.
Na, aber dann klingt's ja tatsächlich so, als hätten wir es mal wieder. Und uns bleibt daher auch gar nicht mehr so viel anderes übrig. Wenn ich da so auf Sebus Akku gucke oder ich kann ihn nicht sehen, aber ich kann mir vorstellen, was da los ist. Darum machen wir es kurz. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr es so lange mit uns hier durchgehalten habt und verzeiht uns bitte, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um hier in die Gänge zu kommen. Aber bei dem Thema, ja, da ist man emotional und da gibt's viel zu erzählen. Insofern seht uns das nach. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen. Zum Beispiel mit einer sehr netten Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns aber auch einen Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder in unsere DMs auf unseren diversen Social Media Kanälen sliden und uns da mit Lob oder Kritik überhäufen, sagt man, glaube ich, ne?
lieber Lob.
Oder ihr überhäuft uns anderweitig, und zwar mit Geld. Davon können wir nämlich nie genug bekommen. Wir sind so raffgierige Schweine. Das könnt ihr machen, indem ihr auf Steady geht und einen möglichst hohen Betrag für uns monatlich locker macht. Wir freuen uns. Die Serverkosten freuen sich. Die Bearbeitungskosten in der Post-Production freuen sich auch. Und generell freuen wir uns sowieso über Geld. Vielleicht ist es irgendwann so viel, dass wir auch was davon haben. Aber es wäre ja schon schön, wenn der Podcast irgendwann kein Minusgeschäft mehr ist. Apropos schön. Hier nochmal persönliches Dankeschön an unseren neuesten Unterstützer, Shinji. Cool, dass du uns so gerne hörst. Ich habe deinen Kommentar gelesen. Das heißt, Tobi hat in unseren Chat gestellt, ich weiß gar nicht, wie ich auf unsere Website auf Kommentare eingehe. Alter Mann, und so kein Plan. Ich hätte schon längst geantwortet, aber ich erinnere mich auch noch an schöne Tage in Wien und freue mich, dass du jetzt auch mit am Start bist. Ja, und mach es doch so wie Shinji und bewerft uns mit Geld. Das macht uns alle so viel glücklicher. Ihr könnt das gar nicht glauben, so in der WhatsApp-Gruppe, boah, hier, guck mal, da ist da jemand wieder am Start. Das macht den Tag immer etwas schöner. Dazu könntet ihr also auch beitragen. Und seht ihr, wie meine Stimme hochgeht? Also, da ist wirklich wahre Freude am Mammon zu erkennen.
Genau, seid cool, seid wie Shinji.
Ja, ja, ja.
Ja,
wir wollen auch ein paar von diesen, wie hießen diese Automaten nochmal? Taika?
Ja, ich glaube, Taycan.
Ja. Wir möchten auch uns gerne ein paar Taycan-Automaten in unser Aufnahmestudio stellen. Und ja, das funktioniert nur, wenn wir so reich sind wie Michael Jackson. Da ist noch ein weiter Weg.
Aber ich kann bestimmt, nee, ich kann nicht so gut singen. Aber ich kann ein bisschen tanzen.
Das ist, okay, bevor es hier, ja, bevor die Frage nochmal kommt, ich sag einfach mal, wir hören uns in 14 Tagen. Wir werden sehen, in welcher Besetzung. Und bis dahin bleibt gerne am Drücker.
Unbedingt. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Wiedersehen.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.